Nach einem Monat Pause sind meine Podcasts klabautercast.de, liedkultur.de und mein Blog maha-online.de endlich wieder online. Was war geschehen? Ja, ich habe einen Server bei der Firma Hetzner und dort wird eine Festplatte im RAID-Betrieb betrieben. Und offensichtlich war eine dieser beiden Festplatten eben, das ist also RAID 1, wo eine immer auf die andere spiegelt, eine der beiden Festplatten war schon seit längerem nicht ganz okay, was man aber nicht so richtig merkt, wenn man keine Tests durchführt, weil die andere ja da einspringt. Und so um den Jahreswechsel herum fing dann auch die andere Festplatte an, irgendwie Schwierigkeiten zu machen, sodass ich also tatsächlich feststellte, dass da was nicht richtig funktionierte. Ich habe dann Anfang Februar von Hetzner einen Hardware-Test durchführen lassen. Dabei ist halt herausgekommen, dass beide Festplatten defekt waren. Ja, und dann konnten wir die Festplatten, den Server gar nicht mehr starten. Nicht mal im Rescue-Mode. Und ja, dann mussten wir auf ein Backup zurückgreifen und habe ich zum Glück das so eingestellt, dass es wöchentliche Backups gibt. Nur aufgrund der Festplattenschäden war das jüngste zur Verfügung stehende Backup vom 8. Januar. Wir hatten aber jetzt schon Februar und ich musste nun sehen, wie halt diese Fehlzeit wiederhergestellt wird. Überhaupt alles wieder einzurichten war nicht so ganz leicht. Zum Glück habe ich da ja Hilfe von X-Andy und Christian Mann, die auch beide sehr geholfen haben und eben auch versucht haben, alles wieder herzustellen. Und dann haben wir es also endlich geschafft, jetzt Anfang März alles soweit herzurichten und ja, die Server wieder zum Laufen zu kriegen. Ich hoffe auch, dass jetzt alles funktioniert. Wenn irgendwo noch Dateien nicht richtig funktionieren oder so, können wir die natürlich auch wieder herstellen. Wir haben ja nicht nur das Backup, sondern es gibt natürlich auch noch das ganze Rohmaterial, was dann nochmal durch Auphonic durchlaufen könnte. Ich habe auch die Shownotes alle, also es gibt hier schon noch eine Menge Redundanz, nur soll eben alles auch wieder so sein wie vorher. Und das ist natürlich mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ja, viel Spaß bei den Podcasts. Wir werden jetzt natürlich auch noch Podcasts etwas schneller veröffentlichen, weil ich natürlich in der Zwischenzeit nicht faul war und weiter gepodcastet habe, sodass jetzt gleich eine ganze Reihe von Podcasts folgen werden. Und ich werde mir auch wahrscheinlich mittelfristig eine andere Lösung für das Content Delivery Network überlegen, weil ich natürlich solche Zwischenfälle nicht mehr haben möchte und vielleicht gibt es da wirklich bessere Lösungen. Für Anregungen bin ich natürlich immer dankbar, überhaupt für Feedback und ja, ich hoffe, alle Hörer haben jetzt weiterhin Spaß und natürlich geht es weiter mit dem Podcast. Bis dann! Willkommen zu Liedkultur 34. Ich sitze hier mit Daniela. Hallo Daniela.
Hallo.
Und Lotta. Hallo Lotta.
Hallo.
Und wir trinken Tee, Oolong-Tee und Lotta und Daniela stricken. Und das ist auch ein weiteres Thema, über das wir podcasten könnten. Aber heute geht es ja erstmal um, ja, Doctor Who. Genau.
Ganz genau.
Ja, wer ist ein Doctor Who? Who is Doctor Who?
Doctor Who, genau. Das ist, damit sind wir eigentlich schon die in der zentralen Frage des Universums. Genau, das ist die älteste Frage des Universums. Fast noch älter als die Frage nach dem Sinn des Lebens.
Aha.
Genau. Damit, fangen wir mit dem Doktor an oder mit uns?
Ja, fangen wir erstmal mit euch an. Das ist natürlich besser. Genau.
Das habe ich in der Aufregung vollkommen vergessen, dass wir natürlich mit euch anfangen müssen. Genau. Ja. Who are you?
Ich bin Daniela. Ich bin auf Twitter zum Beispiel bekannt als Daniela KB, K-A-Y-B. Und ich werde 37 grauenvollerweise jetzt demnächst. Und oh. Ja, es ist nicht das Alter, sondern ich finde die Zahl irgendwie.
Hättest du nicht sagen dürfen.
Ich finde die Zahl irgendwie hässlich. Ja, du weißt.
Ich hätte dich deutlich jünger geschätzt.
Ja, ich weiß. Ich werde regelmäßig auf. Also die Leute glauben mir, dass ich 30 werde oder so, ne? Mhm. Aber mhm. Ich werde immer deutlich jünger geschätzt. Das ist ganz ulkig. Und jetzt bin ich aus dem Konzept. Wer bin ich denn eigentlich? Ich habe ursprünglich Computerlinguistik studiert und bin jetzt in der Webentwicklung gelandet und bin eigentlich schon immer auch also jemand gewesen, der alles gelesen hat, was irgendwie schwarz auf weiß gedruckt ist und seit ich das Internet kenne, auch in einigen anderen absurderen Farbkombinationen. Und ich habe auch schon immer viel Science-Fiction konsumiert, da allerdings dann eher so Popkultur. Also ulkigerweise wollte ich gerade behaupten, dass ich nicht genau wüsste, ob ich jemals was von Asimov zum Beispiel gelesen habe. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich hier zum Beispiel die Foundation-Series in weiten Teilen gelesen habe, was natürlich da schon. Aber ich bin tatsächlich eher so Star Trek, Star Wars, Sequest und all so ein Kram. Hm. Und bin also schon sehr lange Science-Fiction-Fan und auch schon ein großer Fan von einem britischen aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und da ist mir dann natürlich diese urbritische Eigenschaft, Doctor Who gut zu finden, irgendwann aufgefallen. Aber ich bin da relativ spät zugekommen. Also bin über eins der Spin-Offs da reingekommen. Es gibt da mehrere Spin-Offs. Und da war dann irgendwann Staffelpause. Und dann bin ich mehr oder weniger aus Langeweile dann zu Doctor Who gekommen. Mhm. Und das war dann,
außerdem habe ich sie bequatscht.
Ja, das auch. Das war so dieselbe Zeit, wo ich auch in Berlin in der Strickszene Fuß gefasst habe. Und da dann irgendwann in einem Café am Nollendorfplatz aufgeschlagen bin und da eine Frau getroffen habe, die einen gestrickten Sellerie an der Tasche trug.
Oh.
Das war dann die Lotta.
Dekoratives Gemüse braucht halt jeder.
Ja. Ja, das ist so meine Geschichte und jetzt sitze ich halt hier.
Ja, genau. Hier fragt noch einmal jemand genau, wie dein Twitter-Nick ist.
Daniela KB. Daniela K-A-Y-B in einem Wort.
Ja, gut. Dann habe ich leider das B vorhin vergessen beim Twittern dieser Folge. Naja.
Ja,
Lotta, wer bist du?
Ich bin 28, glaube ich. studiere noch und stricke aktuell.
Ach doch, was du studierst?
Lebensmitteltechnologie, aber das kennt ja eh immer niemand.
Ja.
Bin technisch gesehen über Doctor Who reingekommen, weil es irgendwie im Nachmittagsprogramm bei ProSieben lief und irgendwie ganz nett aussah. Und dann habe ich mich ins Internet gestürzt und wurde von der Menge an Informationen erschlagen. Hab aber trotzdem weitergeguckt. Hab, wie gesagt, mittlerweile einen Sellerie gestrickt gehabt an der Tasche. Hab auch den berühmt-berüchtigten Tom Baker-Schal gestrickt. In der Fassung der 12. Staffel.
Der ist auch noch wie lang genau?
4,5 Meter, als ich ihn fertig gestrickt hatte. Kann mittlerweile, glaube ich, etwas gewachsen sein. durch schlicht und ergreifend Gewicht.
Aha, und was ist das für ein Schal? Also was
der ist, wie gesagt, 4,5 Meter. Kraus rechts in 70er-Jahre Streifen, 70er-Jahre Farben und in Streifen gestrickt und unten Fransen dran. Mhm. Ist ein sehr ikonisches Bild, was der vierte Doktor trägt. Ist auch schon mehrfach bei den Simpsons durchs Bild gelaufen.
Ah ja, jetzt habe ich
das
vor Augen. Das
ist das, was die Amerikaner mit Doctor Who verbinden, weil das war der erste, der in den USA lief.
Mhm. Ja. Ja. Ja, gut, dann kommen wir zum Doktor.
Ja, der Doktor, vielen, die selber noch nicht geguckt haben, ist vielleicht auch ein anderes ikonisches Bild, die blaue Telefonzelle, ein Begriff. Und das ist so neben dem Doktor selber die Hauptperson, das ist die TARDIS, das ist eine Zeit- und Raummaschine. Und wir haben also mit dem Doktor ein altes Wesen, das in seiner Zeit- und Raummaschine durch Zeit und Raum reist und Abenteuer besteht. Das ist so die Kurzfassung.
Und junge Frauen mitnimmt.
Und junge Frauen mitnimmt, natürlich. Da der Doktor meistens männlich ist, ein Fass, das wir später nochmal aufmachen können, hat er also dann immer einen Companion dabei, der meistens weiblich ist, der dann aber eben halt auch so für den Zuschauer sozusagen den Zugang oder so ein Stand-in für den Zuschauer sozusagen ist und die dummen Fragen stellen kann. Ne?
Genau.
Und das ist also eine tolle Prämisse im Prinzip, weil dadurch, du kannst im Prinzip alles machen. Damit ist einfach storytellerisch sozusagen alles möglich. Du kannst im Raum und in der Zeit durch die Gegend reisen und wenn dir dann auch das BBC da ein gewisses Budget zur Verfügung stellt, wie das jetzt eben in den letzten Jahren passiert ist.
Ja, das Budget wird aber gerade konsequent immer gekürzt.
Ja, aber es hat tatsächlich einen gewissen Production Value. Und damit kommen natürlich wirklich interessante Geschichten zusammen. Ne? Und, das Interessante ist eben, dass der Doktor sich regeneriert, weil Lotta eben schon vom vierten Doktor sprach, der regeneriert sich und wir sind mittlerweile, also wir haben jetzt gerade den 12. Doktor.
Der 12. ist gerade
Wir kriegen jetzt gerade den 12. Doktor und das bedeutet, dass man die Schauspieler austauschen kann und das erklärt das dann auch so ein bisschen die Langlebigkeit. Also wir haben jetzt gerade 50-jähriges Jubiläum mit großem Pomp gefeiert. Und also es, wie gesagt, haben vor 50 Jahren angefangen, haben die ersten 8 Doktoren in den ersten Jahren durchgezogen.
Na, die ersten 7.
Die ersten, ach ja, der 8.
Der 7. hat ja 88 aufgehört, der 8. kam 96.
Mhm. Naja, und dann gab es dann eben das sogenannte New Who, das mit dem 9. Doktor, der von Christopher Eccleston gespielt wurde.
Der wieder übrigens heute 50 wird.
Der wird heute 50. Ja. Oh, an dieser Stelle einen herzlichen Glückwunsch an Christopher Eccleston.
Ja.
Genau, und ja, seitdem ist also New Who in aller Munde. Das war wann genau? Ich kann mir keine Geschichtsdaten merken. Nicht mal
2005, lass mich nachschlagen.
2005, das heißt, wir sind jetzt auch irgendwie, ich glaube, in der 8. Staffel oder so, ne? 8 oder?
Kommt drauf an, wie du zählst.
Ja. Na, und also inzwischen haben wir schon drei neue Doktoren hinter uns und der 12. Doktor, der jetzt von Peter Capaldi gespielt werden wird, der wird dann mit der nächsten Staffel dann eingeführt. Das ist so die, die Grundlage, von der man so ausgeht. Und es ist eben halt, wie gesagt, diese Möglichkeit, du hast da ein Gefährt, das dich überall hinbringen kann. Das öffnet natürlich alle Möglichkeiten und ich würde mal behaupten, dass das Team die auch ausgeschöpft hat.
Ja, ja, das ist ja gerade der Vorteil beim Zeitreisen, weil die Zeitreisen, das örtliche Reisen ja mit immer mit einschließt. Von daher ist es, glaube ich, besser, über Zeitreisen zu forschen als über Raumfahrt, aber auf mich hört ja keiner.
Doch Fu hört ja auf dich in der Beziehung, ne?
Ja. Es wurde ja, also die komplette Serie wurde ja dadurch erfunden, dass es ja educational sein sollte. Dass man halt in die Vergangenheit reisen konnte, damit man Geschichte erzählen konnte und in Zukunft, damit man Technik erklären konnte. Weswegen ja am Anfang auch es wurde eine Geschichtslehrerin und ein Physiklehrer mitgenommen.
Mhm.
Damit man halt das Ganze ordentlich abdecken konnte. Es ist dann ab der 2. Folge etwas in Bug-Eyed Monster abgedriftet, was der Produzent eigentlich krampfhaft verhindern wollte.
Mhm.
Aber die Daleks sind auch ein sehr ikonisches Image geworden von Doctor Who.
Ja, was sind die Daleks jetzt?
Technisch gesehen sind es Kalett-Mutanten in ihrem Rollstuhl.
Genau, ja.
Sie sind das abgrundtief Böse bei Doctor Who. Mhm. Sie sind als sogenannte Weltraum-Nazis erfunden worden.
Mhm.
Weil sie wollen alles exterminieren.
Ja, deshalb sagen sie mal exterminate.
Ja. Obwohl sie servieren auch sehr guten Tee.
Ah ja, das ist ein Vorteil.
Und sie wollen halt das gesamte, sie wollen alles auslöschen, was nicht Dalek ist oder in Dalek umwandeln. Mhm. Je nachdem, welche Dalek-Rasse man gerade erwischt hat. Es gibt nämlich auch da Unterschiede.
Ah ja.
Was dann sehr starke Feinheiten ist.
Ja, ich habe die Folge gesehen, wo die Daleks das erste Mal auftreten.
Die mit dem ersten Doktor oder die mit dem 9. Doktor?
Mit dem ersten Doktor.
Die ist langweilig.
Ja, die ist sehr lang. Naja, das ist halt, manchmal mag ich das. Also wenn ich so krank bin und nicht schlafen kann und so, dann ist das eine gute Sache, weil das war halt der Stil der Zeit.
Nicht unbedingt, also selbst
mit
für
ganz langen Schnitten. Doch,
aber selbst für die Staffel ist diese Folge extrem langatmig. Also die Folgen drumherum sind nicht so langatmig.
Ach so, ja. Okay. Also ich habe von der alten nur diese gesehen.
In der Folge wird ja auch Essen und Tee serviert für die Gefangenen.
Stimmt, ja, da wird Essen und Tee serviert.
Weil es wird so ab und zu mal so ein Running Gag in manchen Szenen, gibt es das öfter mal bei Daleks, die servieren dann Tee.
Ja, ja. Naja, was mich an der Folge auch so total fasziniert hat, war, dass sie da auf einem völlig verstrahlten Planeten sind und das scheint die irgendwie überhaupt nicht zu stören.
Ja, wie gesagt, die waren mal ein Humanoid. Und die sind dann halt.
Nein, die Menschen.
Ach so.
Also,
Timelords überleben das theoretisch. Mhm. Die haben eine relativ hohe Toleranz zu Radio, also zu Strahlung.
Man muss dazu sagen, dass der Doktor ein Timelord ist, der letzte seiner Art. Mhm. Ja. Das ist das Schlimme an dieser Sache.
Das kommt dann in der nächsten Staffel.
Ja, das Schlimme mit der Zeitreise ist ja, dass irgendwie auch, wenn du, was auch vom Erzählerischen wieder seine Probleme mit sich bringt, das Schlimme an der Sache ist ja, dass nichts irgendwie in Stein gemeißelt ist, ne? Dass du jederzeit zurückfliegen kannst, was jetzt auch gerade in den letzten Folgen, finde ich, oder in den letzten Staffeln irgendwie ein Problem ist. Wenn Leute in der Geschichte ein Trauma erleben zum Beispiel, und ich aber als Zuschauer weiß, dass es jederzeit die Möglichkeit gibt, zurückzufliegen und das wieder gerade zu rücken, dann ist irgendwie die Motivation weg, mich auf dieses Leid einzulassen als Zuschauer sozusagen.
Naja, du erlebst es ja immer aus der Sicht des Doktors, also aus der Zeitlinie des Doktors, und für den ist es ja passiert.
Ich weiß nicht, also.
Ja, da gibt es eine sehr schöne Folge bei Vierter Doktor Dalek Folge.
Da guckt in ihrem schlauen Buch nach.
Das müssen wir dann auch nochmal benennen, was das für ein Buch ist.
Das ist The Essential Pocket Guide to Doctor Who. Das habe ich mal von einer Freundin geschenkt bekommen. Mhm. Ist eigentlich ganz praktisch zum Nachschlagen, wenn man denn weiß, wo man gerade ist.
Ja, gut, das ist natürlich schön, wenn man das kann. Ich kann zwischendurch noch, weil der Chat hier darauf hinweist, dass es sich nicht um eine Telefonzelle handelt, sondern um eine Police Box.
Ja, das war jetzt für die Muggels. Das war jetzt für die Muggels. Es ist tatsächlich eine Police Box. Also im Prinzip hier ein Telefon für Polizisten im Prinzip.
Und Gefängniszelle inklusive. Es ist eine Arrestzelle, ja.
Ach was.
Du kannst die Leute da drin einsperren.
Ich bin schon gewundert, warum
die tatsächlich. Da können ja die ganze Zeit telefonieren.
Nee, das Telefon ist außen.
Das Telefon ist
da draußen. Steht doch dran, Pull to open. Das ist nicht die TARDIS-Tür, das ist nur diese kleine Tür fürs Telefon.
Stehe, ja.
Das wird sogar in der Folge Dr. Dances Empty Child, macht er sogar vorne auf und telefoniert.
Richtig, weil es klingelt, ne? Ja. Merkwürdig, sehr zur Überraschung aller. Also ich meine, der fliegt ja schon
Vor allen Dingen des Doktors,
der fliegt ja schon eine ganze Weile mit dem Ding durch die Gegend. Der guckte ziemlich dämlich aus der Wäsche, als plötzlich das Telefon von seiner Policebox dann klingelte.
Nein, weil ich wollte gerade mal anmerken, in Genesis of the Daleks verrät der vierte Doktor Davros, also dem Erfinder der Daleks und dem Hauptingenieur, erzählt er sozusagen alles, was bei den Dalek-Kriegen, die der Doktor schon mitgemacht hat, die aber bei Davros in der Zukunft fliegen, was passiert. Mhm. Dadurch werden die Dalek-Kriege aus Davros Sicht geändert, aus der Sicht des Doktors aber nicht.
Ja, aber ich meine, wir haben gerade bei den Companions haben wir ja schon mehrfach, dass sich deren Zeitlinie geändert hat und dass damit bestimmte Dinge, die sie eigentlich erlebt haben, plötzlich gar nicht mehr stattgefunden haben.
Ja, aber für sie haben sie ja immer noch erlebt.
Ja, aber
abgesehen von dieser Rissgeschichte darüber reden wir nicht, die war schlecht geschrieben.
Ja, okay, aber.
Ja, aber bei Zeitreisen kommt man immer in die Bredouille, weil es da nur Paradoxa gibt.
Eben. Das haben sie bei Doctor Who damit geregelt, dass es eben halt bestimmte Events gibt, die, wo man davon spricht, dass sie fixed in time sind.
Das ist aber auch eine New Who-Sache.
Das gab es vorher nicht. Das gab es vorher nicht, um eben halt genau zu verhindern, dass eben Leute erstmal losfliegen und Hitler umbringen, weißt du, wie halt junge Zeitreisende das ja gerne
machen. Der wurde im Schrank eingesperrt.
Den haben wir in den Schrank gestopft, genau.
Ja. Bei den alten Folgen haben sie sich damit dann, also sie ist erstmal gar nicht behandelt. Mhm. Und dann in den Büchern haben sie halt Gesetze aufgestellt, die das Ganze dann verhindert haben, weil die Bücher, die nach Absetzen der Serie geschrieben wurden, sind also teilweise sehr harter Science-Fiction und sie gehen sehr, sehr ins Detail und man muss sich verdammt auskennen, um diese Bücher zu lesen. Mhm. Weil ich lese mich gerade durch und ich muss manchmal echt nachschlagen.
Aha, also es reicht nicht, die Serie zu sehen, die sowieso schon endlos ist.
Nein, es gibt auch noch Bücher, Hörspiele und Comics.
Aha, gut, da hat man ja genug zu tun.
Wobei, die Hörspiele kann ich wirklich empfehlen. Mhm.
Kann man mal ein paar Zahlen nennen? Also Lotta, hast du da ein paar Zahlen? Wie viele
Bücher oder Hörspiele? Also ich weiß
das. Wie viele Folgen erstmal? Also das reine TV-Ding.
Da sind wir im Bereich, glaube ich, von irgendwas zwischen 400 und 500 Folgen. Da weiß ich die Zahl aber gerade nicht. Weil unter David Tennant gab es Folge 400.
Das ist der 10. Doktor.
Ja.
Ja.
Also es sind enorm viele Folgen, die man da gucken muss.
Ja, ja.
Und Classic Who wurde dann auch noch ist dann immer das Problem, dass du teilweise Einteiler hast bis Folgen, wo ein Story-Arc über, ich glaube, 16 Folgen geht. Mhm. Und das ist sehr viel, was man da pro Story-Arc dann gucken muss. Mhm. Praktischerweise ist das eine dieser berühmt-berüchtigten verloren gegangenen Folgen, sprich, man muss sie sich technisch gesehen auch noch anhören und sich die Bilder dazu denken, was das Ganze richtig anstrengend macht.
Das ist ja das Schlimme aus der Zeit, dass das Zelluloid oder das Filmmaterial damals offenbar so teuer gewesen ist, dass die Leute...
Das Zelluloid war nicht das teure, der Lagerplatz war das teure.
Ach, der Lagerplatz.
Ja, weil sie haben die Folgen ja verbrannt, nicht überspielt.
Oh nein. Das habe ich nicht gewusst, das hätte ich nicht wissen wollen. Und deswegen gibt es also tatsächlich verlorene Folgen. Ne? Das ist also nicht nur bei Dr. Who, sondern es gibt halt viele
ja,
Serien.
Ja, berühmtes Beispiel ist auch mit Schirm, Scham und Melone. Also da gibt es dann teilweise wirklich komplett gelöschte Folgen. Da existieren nicht mal mehr die Audio-Tracks, die bei Dr. Who, was ein Glück, immer noch existieren von allen Folgen.
Mhm. Aber da wird doch jetzt auch viel wiedergefunden.
Ja, sie haben gerade sehr viel wiedergefunden und gerade zwei Folgen veröffentlicht. Mit dem zweiten Doktor, was mein Lieblingsdoktor ist. Mhm. Eine großartige Folge ist Enemy of the World, weil da spielt der Doktor, da spielt Patrick Troughton nicht nur den Doktor, sondern auch den Hauptbösewicht. Ah. Und das ist die einzige Folge Doctor Who, wo der Hauptcharakter eine Doppelrolle hat. Mhm. Und die ist. Sie ist aus heutiger Sicht extrem creepy, weil es geht um Überwachungsstaat und was passiert, wenn man Leuten einfach mal erzählt, dass sie da unten gefangen sind und oben die ganze Welt zerstört ist, aber der Welt oben es eigentlich relativ gut geht und man eigentlich nur Probleme hat mit Wasser- und Nahrungsmittelverteilung. Ein immer wieder weiterführendes Problem heutzutage.
Mhm. Ja.
Das ist ulkig, wie manchmal so auch so sehr alte Serien durchaus Geschichten erzählen, die für uns wieder relevant sind. Also ist sehr strange.
Ja, ja, das ist allerdings so, klar.
Also da ist zum Beispiel, ich finde hier Classic Star Trek zum Beispiel hat ganz viele Folgen, die überraschend jetzt, wo es nicht mehr peinlich alt aussieht, sondern retro wird, finde ich, dass das Star Trek Classic zum Beispiel durchaus sehenswert ist, auch von den
ja,
Story.
Ja, die haben sehr viele, die haben sich sehr oft mit Fragen der Aktualität auseinandergesetzt, also sehr viele Fragen eben auch so Umweltschutz und so kommen da sehr häufig vor und so, und das spielt natürlich heute auch eine Rolle und dann noch verstärkt.
Ja. Ich finde auch, das ist mir irgendwann aufgefallen, für mich ist gute Science-Fiction hängt ja auch nicht in erster Linie mit Raumschiffen und Laserschwertern zusammen, sondern für mich ist wirklich gute Science-Fiction fängt mit der Frage an, was wäre wenn? Mhm. Ne, wenn man einfach irgendwas zum Beispiel in unserer Welt nimmt und das ändert und einfach mal eine Science-Fiction-Geschichte als Petrischale benutzt, um irgendwas ganz anderes auszuprobieren.
Ja.
Und das sieht man ganz häufig bei Doctor Who und das sind im Allgemeinen auch so mit die besseren Folgen, wenn es also wirklich auch wie reagieren Personen, also ich will jetzt nicht sagen Menschen, weil das ist häufig nicht so, also wie reagieren Personen auf bestimmte außergewöhnliche Umstände zum Beispiel, wie kommen sie auf Druck klar, was kann Leuten so zustoßen, ne? Und da gibt es halt, also gerade diese kleinen, eher menschlichen Folgen, die sind also für mich häufig faszinierender. Ich meine, wir haben auch schon grandiose Weltraumschlachten bei Doctor Who gesehen. Aber irgendwie ist es dann doch, ich finde so die Kammermusik der Science Fiction ist manchmal durchaus interessanter, finde ich. Und das auch das, was dann langlebiger ist und lange noch aktuell ist.
Ja, ich denke,
obwohl ich sagen muss, die teilweise besten Doctor Who-Folgen haben sie überhaupt. Also, ich liebe City of Death, wie glaube ich fast jeder, der Classic Who guckt. Mhm. Da ist jetzt nicht wirklich was mit überhaupt politisch oder sozialen Themen, weil es ist der vierte Doktor und Romana rennen durch Paris und nebenbei möchten sie verhindern, dass die Mona Lisa gestohlen wird und dass die Menschheit nicht ausgerottet wird.
Auch immer ein schönes Thema.
Ja, weswegen die Mona Lisa, die jetzt im Louvre hängt, wenn man die mal röntgen würde, drunter stehen würde mit Edding, this is a fake. Hat der Doktor mal drauf geschrieben. Also auf die Leinwand, bevor Leonardo drüber gemalt hat. Also eine der sieben Versionen, die existieren.
Also der Doktor, der hat auch schon alle möglichen, der ist mit Queen Victoria verheiratet offiziell. Und
Elizabeth.
Elizabeth, entschuldige. Und der hat also auch schon alle Leute.
Der ersten.
Und der hat also alle möglichen Leute schon getroffen. Das ist immer mal ganz lustig.
Er war ja auch mit Marilyn Monroe verlobt und mit so einer Aztekenpriesterin.
Ja.
Ich frage mich immer, was seine erste Frau dazu sagen würde.
Ja.
Aber wenn man einen Kerl heiratet, wenn man jemanden heiratet, der in der ersten Regeneration ist, während man in der elften rumgundelt, Muss man sich nicht wundern.
Es wird allerdings relativ sparsam eingesetzt, weil das natürlich auch so ausschweifendes Name-Dropping ist natürlich auch, nutzt sich auch als Plot-Vehikel irgendwann ab. Ne? Aber es sind, also vor allen Dingen mich faszinieren auch häufig so diese Welt ist sehr vielfältig und es wird auch viel auf so ganz kleine Details geachtet, die das dann einfach auch irgendwie reicher machen. Also ich weiß, du magst die Library-Folge nicht. Es gibt eine Doppelfolge, die in einer.
Doch, ich mag sie. Ich möchte nur den Companion austauschen.
Okay. Die spielt also in einer Bücherei, in einer großen Bücherei.
Mhm. Ja, der gesamte Planet ist eine Bücherei, was so persönlich mein Traum ist.
Ja, ich auch. Wollen wir da einziehen? Naja, und da gibt es eben halt.
Vielleicht nachdem der Kammerjäger durch war.
Ja, weil es gibt da nämlich einen Parasiten, der Leute auffrisst. Und dann gibt es halt eine ganz interessante Szene. Die Leute ziehen sich also Raumanzüge an, um sich davor zu schützen, grob gesagt. Und dann irgendwann stellen wir fest, dass in dem einen Raumanzug tatsächlich nur noch ein Skelett drin steckt und dieser Raumanzug quasi durch diesen Parasiten durch die Gegend rennt. Und dann sagt einer, aber die spricht doch noch. Und dann stellt sich heraus, dass das irgendwie das Echo ist von der Persönlichkeit im Sprachsynthesizer-Buffer. Und das finde ich eine total, und dann finde ich eine total interessante Idee, vor allen Dingen, weil dann irgendwie jemand sagt, ja, schalt das doch ab. Und dann sitzen alle da und sagen, Alter, das sind ihre letzten Worte, du kannst doch ihre letzten Worte nicht abschalten. Ne? Und das finde ich eben sehr interessant jetzt auch, also wenn ich so
das drauf. Das ist aber auch ein Problem beim 10. Doktor. Fast alle anderen Doktoren hätten Ausschaltknopf gedrückt.
Ja, er ist sehr, sehr.
Er ist ein Weichei.
Ja. Aber ich finde halt diese Idee auch jetzt gerade, wo wir ja auch viel so automatisiert von uns geben. Ne? Ich meine, was ist, wenn ich jetzt vom Bus überfahren werde und mein Twitter-Account in 20 Jahren noch erzählt, dass ich irgendwie 0 Schritte auf Fitbit gemacht habe oder irgendwie sowas in der Richtung? Weißt du, ich finde die Idee irgendwie interessant. Ne? Und das sind die Geschichten, die im Großen und Ganzen erzählt werden, sind im Allgemeinen von hoher Qualität, aber es sind auch so diese Kleinigkeiten, die diese Geschichten auch auf einer sehr niedrigen Ebene faszinierend machen und einen gefangen halten.
Na, Dr. Who funktioniert am besten, wenn du innerhalb einer sehr geringen Menschengruppe siehst, was das große Problem ist.
Mhm. Ja, das ist schön zusammengefasst, ja.
Ich weiß, habe ich aus dem deutschen Dr. Who-Podcast.
Ja, den gibt es natürlich auch, müssen wir verlinken. Vielleicht weiß jemand im Chat den Link und kann das in die Shownotes posten. Genau, also wer da noch mehr wissen will, kann da eben weiterhören.
Man sollte allerdings ein relativ dickes Fell haben. Die Jungs sind teilweise nicht sehr zimperlich.
Aha. Naja, wir sind jetzt auch nicht so zimperlich. Also was wir hier alle schon an Fach...
Also bislang bin ich freundlich.
...Wissen ja, also von uns gegeben haben, was die Leute, man sieht das hier im Chat, da sind einige Leute völlig überfordert. Und
also beim Deutschen Dr. Who Podcast gibt es auch ein paar Einsteigerfolgen. Die heißen New to Who, also da kann man sich dann mal... Wenn man wirklich in die Materie einsteigen will, die haben da gute Tipps.
Ja, aber ich meine, es kann durchaus kontrovers werden, wenn man zum Beispiel was ist denn dein Lieblingsdoktor? Das ist ungefähr so, als wenn du fragst, was ist denn dein Lieblingseditor? Weißt du, da kann man schon mal Glaubenskriege losbrechen lassen. Je nachdem.
Du meinst, weil ich immer die Fragen habe, was ist dein Lieblingsdoktor, was ist dein Lieblingscompanion, was ist deine Lieblingsfolge? Und ja, es gibt falsche Antworten.
Ja, es gibt falsche Antworten. Also, es gibt halt Leute, die gegen bestimmte Doktoren tatsächlich Abneigungen haben. Also ich bin da eher, gar nicht. Ich bin da tatsächlich, also bei den neuen Folgen, ich bin zum Beispiel sehr skeptisch gewesen, als sie, ich sollte einen Satz zu Ende führen, irgendwann mal. Ja. Ich glaube, ich bin während der Zeit von David Tennant, also dem 10. Doktor, eingestiegen. Und dann war also im Prinzip das erste Mal, dass ich so eine Regeneration miterlebt habe, war eben halt von David Tennant to Matt Smith. Mhm. Und als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich mir auch gedacht, jetzt verhipstert das Ganze hier völlig.
Ja, mein Kommentar war, er ist ja fast der ideale Doktor, nur 20 Jahre zu jung.
Ja, und weil er ist jung und es ist nicht viel dran an ihm und überhaupt und... und dann hat er aber diese...
Aber er hat sich super gemacht.
Er hat sich super gemacht, vor allen Dingen, weil er hat so ein etwas merkwürdiges Gesicht auch. Also er ist nicht klassisch schön. Ich
hab ihn gerade vor mir.
Er läuft auch schief.
Er läuft schief und er ist schlaksig und so. Aber was ich finde, was
Matt Smith... Er hat dieses Doctorish.
Er kann das manchmal machen. Der guckt in die Kamera und du nimmst ihm das voll ab, dass der schon 900 Jahre ist und den schlimmsten Scheiß
darf
überhaupt
im Universum anmerken, sehen. Darf ich dazu anmerken, der kappt die erste Ziffer. Der muss 1000 irgendwas sein, weil der 6. Doktor ist bereits 924.
Oh.
Da können die aktuellen Doktoren nicht 900 irgendwas sein.
Ah, oh, das kann sein. Aber ist es eben halt bei
Aber der Doktor lügt mit dem Alter. Das hat er schon immer gemacht.
Ja. Aber das Faszinierende bei Matt Smith ist eben, dass dieser junge Mann, ich meine, der ist doch auch noch keine... Ist der jetzt 31 geworden oder was war das?
Ja, ich glaube, 31, 32.
Irgendwie so, ne? Und dass eben ein relativ junger Mann es tatsächlich schafft, glaubhaft zu machen, dass er tatsächlich irgendwie seit Jahrtausenden sich das Elend im Universum anguckt, das finde ich total faszinierend.
Ja.
Ist auch lustig, die erste Folge habe ich letztens erst meiner Mutter verabreicht, das war sehr lustig, die wollte einsteigen. Die erste Folge.
So als Tipp ist auch eine ideale Einstiegsfolge.
Ja,
die 11th Hour.
Die 11th Hour ist eine
tolle
Folge.
Weil sie ist modern und es wird, das gesamte Team ist ausgetauscht worden. Also neue Companions, neuer Doktor, neues Produzententeam, neue Schreiber. Das ist eine vernünftige Einstiegsfolge.
Und sie ist spannend, weil er kommt natürlich, er hat dann einen neuen Körper und probiert erstmal diesen neuen Körper aus. Und,
ja, man sollte das mit dem Essen nicht nachmachen.
Und insofern ist es eine tolle Folge, die einfach für Neulinge sozusagen einfach mal sagt, okay, hier sind wir einfach. Wir haben diesen Typen, der ist gerade neu entstanden, mehr oder weniger, und der sucht sich jetzt findet aus Versehen einen Companion, den er halt mitnehmen kann, und da ist die Police Box und so sieht das halt aus. Das ist wirklich eine tolle Geschichte, muss ich sagen. Also kann man gut mit einsteigen.
Ja, und man hat gleich auch Monster of the Week.
Ja, also ich fand's toll. Fand ich wirklich, ist eine der besseren Folgen. Und ja,
gut, du, gerade nach, dem Special-Jahr war ich hellauf begeistert.
Nee, es gibt viele schöne Folgen. Was auch eine ganz tolle Folge ist, ist zum Beispiel eine, in der der Doktor kaum vorkommt eigentlich. Blink.
Ich kann Hill sehen.
Das ist eine Folge, die ist sehr interessant. Das ist eine der gruseligsten Folgen überhaupt, weil es kommen die Weeping Angels drin vor. Das sind also im Prinzip, sie sehen aus wie diese Engelsstatuen.
Es gibt in Berlin übrigens auch mehrere Friedhöfe, die exakt solche Statuen haben.
So Engel, die dann so trauernd die Hände vors Gesicht halten und so. Und in dieser Folge gehen wir halt davon aus, dass das die Meisterassassinen des Universums sind, weil die sich unglaublich schnell bewegen, solange sie keiner anguckt. In dem Moment, wo sie jemand anguckt, erstarren sie zu Stein und sind dann auch von Stein nicht mehr zu unterscheiden. Und dann, da kommt dieses Don't Blink her, weil in dem Moment, wo du blinzelst, hast du zack diesen Engel auf dich zukommen. Und
dann wird man angetippt und zurück in die Vergangenheit versetzt.
Ja, und die tippen einen an und bringen einen nicht in dem Sinne um, sondern sie transportieren einen irgendwo in die Vergangenheit und da stirbt man dann an Altersschwäche irgendwann, was irgendwie eine interessante Form der Ermordung ist sozusagen.
Weil sie leben von der Lebenszeit, die man in der Jetztzeit nicht verbraucht.
Ach was, das habe ich auch nicht gewusst.
Wird in Blink erwähnt.
Naja. Und dann hast du eben halt so Einstellungen, wo dann, was weiß ich, die Glühbirne flackert oder so und jedes Mal wie so stroboskopartig und jedes Mal kommen diese Engel dann und die haben dann auch so Münder mit ne? Und wirklich faszinierend und wirklich gruselig und wirklich was man nicht im Dunkeln gucken sollte, wenn man nicht jemanden in der Wohnung hat, der einen dann mit zur Toilette begleiten kann. Das ist also
und als
gruselig.
Tipp, es ist eine der ersten Rollen mit Carey Mulligan.
Oh, das ist tatsächlich wahr, stimmt. Die ist da und ist auch wieder eine Folge, die das mit der Zeitreise total oder mit Zeitparadoxa ein bisschen beleuchtet, weil dann aus der Jetztzeit sozusagen Nachrichten in die Vergangenheit geschickt werden können, mit denen sie allerdings in der Vergangenheit erst was anfangen können, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Das ist total faszinierend. Also es ist auch eine tolle Folge, mit der man wirklich gut anfangen kann.
Ja. Habe ich auch schon Mädels beim Stricktreffen vorgeführt, okay. Die waren hellauf begeistert.
Ja. Aber es ist, wie gesagt, wenn man ein bisschen zart beseitet ist, wie ich zum Beispiel, ich kann das, dann sollte man das mal hingucken.
Es gibt auch so mehrere Hörspiele, die kann ich nicht zum Einschlafen hören.
Ja, also ich sehe gerade mit Freuden, dass es mitgeschrieben wird, welche Folgen wir erwähnen. Dann kann ich die wenigstens anschließend anschauen. Das ist schon mal gut. Es kam hier noch eine Frage aus dem Chat zu Silence in the Library. Das war ja, glaube ich, diese Sache da mit der Bibliothek. Die Frage verstehe ich schon nicht. Aber noch eine Frage von Big Macintosh. Könnte man in die Silence in the Library irgendwie die Silence reinlesen? Was soll das heißen?
Die Silence sind Monster, die jetzt in den letzten drei Staffeln eingeführt wurden. Die vergisst man sofort, wenn man sie nicht mehr anguckt. Von daher könnten die da garantiert rumlaufen, aber man weiß es ja halt nicht, weil man es ja sofort vergisst.
Interessant. Okay. Eine gute.
Ist die Frage, ob die diese Vashtanarada überleben würden? Oder vergisst die, weil vergisst die Vashtanarada ist auch, wenn man.
Das war der Parasit, ne?
Ja, das sind diese Schatten.
Das waren die Schatten. Interessant. Für mich eine gute Ausrede, diese beiden Folgen mal wieder zu gucken.
Ja.
Interessant. Ja, das ist eben halt, passiert ganz häufig bei Doctor Who, dass irgendwie schon Staffeln vorher der Grundstein für irgendwas gelegt wird, was sich dann irgendwie zu einem schönen Staffelfinale dann entblättert oder so.
Ne? Gerade bei dieser Folge, weil es wird ja River Song eingeführt.
Es wird River Song eingeführt, eine wunderbare Frau. River Song wird von Alex Kingston gespielt, die viele eventuell aus Emergency Room kennen und die ist also, wenn ich groß bin, will ich sein wie sie.
Ja.
Ja. Also wirklich wunderbar.
Gleich nachdem ich beschlossen habe, dass ich noch werden möchte wie Dr. Evelyn Smythe, Companion des sechsten Doktors.
Ja, aber nee, River Song ist so geil. Die ist halt, sie flattert immer mal wieder in die Serie rein, tut Dinge, man erfährt Dinge über sie. Das Ulkige ist, dass sie im Prinzip ihre Zeitlinie entgegengesetzt zu der des Doktors lebt. Das heißt, sie hat...
Mit ein paar Schleifen drin.
Mit so ein paar Schleifen drin. Das heißt, sie lernt ihn am Ende des Zeitstrahls kennen und bewegt sich dann aber zum Anfang, sodass sie, wenn sie ihn dann später trifft, weiß sie immer schon Dinge über ihn, die er nicht wissen darf. Und deswegen ist...
Beziehungsweise er weiß Sachen über sie, die sie nicht wissen darf.
Genau. Und deswegen ist also dieses
Spoiler, es ist kompliziert.
Es ist sehr kompliziert. Und
um da mal Facebook zu kommentieren, es ist kompliziert.
Es ist kompliziert, ja. Also das ist mal, für die ist dieses dieser Beziehungsstatus erfunden worden, weil sie eben halt den Zeitstrahl in unterschiedlichen Richtungen sozusagen erleben.
Und er sie als Baby mal retten musste. Mhm.
Ja, was irgendwie dann creepy ist, wenn er sie dann später heiratet.
Ja, ist die Frage, inwieweit ist eine Heirat legitim, die in einem Paralleluniversum geschlossen wurde, ohne dass jemand Offizielles anwesend war, während er in einem Roboter steckte?
Das ist den
Schwiegereltern
schwer zu vermitteln, würde ich mal
meinen. Ich spreche dieser Heirat jede Legitimität ab.
Na gut, also, ja.
Zumal Time Lords asexuell sind.
Ach was.
Ach.
Entschuldigung. Man muss an dieser Stelle sagen, dass der Maha hier einen ganz exzellenten Apfelkuchen kredenzt.
Ja, ja. Deshalb hört man ja auch diese Kaugeräusche. Das ist jetzt nicht
irgendwie,
sind nicht die Parasiten von, die haben wir bei mir vorhin gehört.
Die klingen auch anders.
Das sind jetzt nicht die Parasiten, die uns hier im Hintergrund anknabbern.
Nein, nein.
Aber in der Folge gibt es ein großartiges Bild, wo sie so Hähnchenschenkel haben unterm Sofa und dann sieht man diesen sich drehenden Hähnchenschenkel und dann fällt er runter.
Und, es
und da ist, man sieht nichts drumherum, weil es sind ja Schatten, die den aufessen.
Ach so.
Das ist ein sehr ekliges Bild.
Mhm. Ja.
Interessant. Also jetzt weil du das vorhin ansprachst, asexuell? Ja, jetzt mal die.
Ja, die Time Lords sind verflucht worden. Und sind seitdem nur 3% können sich überhaupt vermehren. Also alles vor dem Time War, aber nach der Sisterhood of Khan. Khan, die in einem kleinen niedlichen Special vor dem 50 Jahre Jubiläum erwähnt wurden, falls sich da jemand dran erinnert.
Wahrscheinlich nicht, Flotter.
Was spielte der achte Doktor mit? Das war großartig, weil der achte Doktor mitspielte. Und die sind halt von der letzten Priesterin von der Sisterhood of Khan verflucht worden, dass sie halt jetzt steril sind und nichts mehr läuft. Dementsprechend ist der aktuelle Doktor asexuell und da ist nichts mehr.
Naja, was heißt nicht läuft?
Also ja, aber sie sind,
laufen sind unterschiedliche genau. Kategorien.
Nein, sie sind auch, da ist nichts mehr. Also das wird in den Büchern thematisiert, da ist
auch kein Interesse mehr.
Weil in den Büchern, die ich gerade lese, gibt es eine parallele Zeitachse, wo das Ganze dann wieder irgendwie aufgehoben werden soll. Aber soweit bin ich in den Büchern noch nicht. Weil da ist jetzt die mehrfache Urenkelin von Brigadier Lethbridge Stewart aufgetaucht.
Oh. Ja. Ja, also es passiert auch relativ wenig eigentlich. Also ich meine, es wird viel geflirtet und so und es wird viel, viel angespielt auf Dinge.
Man muss das auch mal so sehen. Er ist ein 1900 und ein paar zerquetschte Jahre altes Alien. Das ist eine komplette Speziesgrenze, die da überstritten wird.
Also Sex mit Aliens ist ja durchaus möglich.
Ja, und dann noch den Altersunterschied reinrechnen.
Ja, gut.
Also ich meine, also, um ihn herum, also wie gesagt, es wird durchaus immer mal wieder Interesse signalisiert. Er ist auch immer mal wieder mit, Companions können auch durchaus Pärchen sein. Er nimmt dann zum Beispiel auch den...
Das erste Companion, was er mitnimmt, war ein Pärchen.
Ja, und hier Amy und Rory ja auch, ne, zu Matt Smiths Zeiten, also zu Elften Doctors. Und er hat natürlich den legendären Jack Harkness dabei, der ist eine Weile so quasi Companion in der ersten Staffel und der bezeichnet sich selber als pansexuell, weil er alles fickt, was
das
nicht
ist. Das ist aber eine Untertreibung.
Ja, vom kongenialen John Barrowman gespielt, also wirklich Also ich bin eben halt über
Torchwood.
Über Torchwood, der Captain Jack Harkness, der hat ein eigenes Spin-off bekommen. Und das heißt Torchwood, und darüber bin ich halt eben überhaupt zu Doctor Who gekommen. Ne?
Und mit welchem Doktor?
Der war mit dem 9. Doktor unterwegs.
Und dem 10.
Oh, richtig, da stimmt, jetzt wo du sagst. Aber er war eben halt.
Er wird beim 9. eingeführt.
Beim 9. eingeführt, da gibt es eine wirklich geniale Doppelfolge, die auch wieder sehr gruselig ist zum Teil. Die heißt The Doctor Dances, und wie heißt die andere?
Empty Child.
Und da kommt dieses Bild her von den Kindern mit den Gasmasken, die durch die Gegend irren und alle fragen,
Are you my mommy?
Das ist total gruselig. Also es ist überraschend gruselig. Wir können auch nicht zu viel verraten, ohne alles zu spoilern. Aber es ist eben halt so, dass den Leuten da so mitten im Blitz in London während des Zweiten Weltkrieges plötzlich Gasmasken wachsen. Ne? Und dann Kinder rumirren und Are you my mommy? Das ist wirklich auch eine von den gruseligeren, aber eben auch wieder ja eine, die sehr stark auch so, wir haben eine kleine Gruppe Menschen, wie gehen die mit einem Problem um?
Ja, wo wir jetzt schon dabei sind, also der Doktor ist auch männlich.
Ja.
Immer.
Es gibt eine Spoof-Folge, wo er mal weiblich wird. Eine großartige Folge, Curse of Fatal Death. Also wenn man so ein bisschen Doctor Who geguckt hat, sollte man die sich definitiv mal angucken, weil da spielen Richard E. Grant, Joanna Lumley, Mr. Bean, ich komme gerade nicht auf den Namen.
Rowan Atkinson
und den anderen vergesse ich immer.
Aber es gibt, glaube ich, keinen vernünftigen Grund, warum der Doktor männlich sein muss. Ne?
Jim Broadbent spielt noch mit.
Oh.
Und diese spielen halt den Doktor. Weil der regeneriert innerhalb von 15 Minuten einmal komplett durch.
Auch cool.
Vom 9. bis zum 13. Und Joanna Lumley ist dann halt.
Ja. Naja, das Problem ist ja auch gerade, da wir eben jetzt soeben eine neue Regeneration sozusagen miterleben, da wird dann natürlich im Fandom auch vorher diskutiert, so wer wird denn der nächste Doktor? Und es wird heiß gehandelt und es werden Wetten abgeschlossen und so weiter. Und dann.
Eine Frau würde nicht funktionieren.
Ja, das weiß ich. Das hätten wir mal, weil das ist jetzt nämlich.
Reise ins viktorianische England. Oder sonst wohin, irgendwo in die Vergangenheit, wo Emanzipation noch nicht so wahnsinnig groß geschrieben ist. Der Doktor tritt ja immer als Autorität auf. Frauen würden sofort untergebuttert werden.
Interessanter Ansatz. Dabei fällt mir ein, dass wenn wir eine. Es gibt Science-Fiction-Geschichten, in denen zum Beispiel auch Gesellschaften, die Männer unterdrückt werden. Und dabei fällt mir jetzt ein, dass wir solche Geschichten irgendwie noch nie gehört haben.
Mhm. Doch, teilweise schon. Sisterhood of Ka'an ist.
Echt?
Ja. Oh, die haben die Time Lords gut im Griff.
Okay. Na, also,
die kommen das erste Mal vor bei Vierter Doktor. Brain of Morbius. Das ist so eine Frankensteins Monster-Anlehnung. Das Kostüm, was sie da für das Monster haben, ist eins der genialsten Kostüme ever. Das ist so, jemand ist durch den Prop-Raum gelaufen und hat alles mitgenommen, was absolut nicht zusammengepasst hat. Auf der einen Seite hat er irgendwie so eine Hummerschere, er hat ein Aquarium als Kopf und irgendwie ist es großartig. Also die ist aus der Gothic-Ära bei Doctor Who, die sollte man sich definitiv auch mal angucken.
Ja.
Die ist toll. Allein wo er am Anfang steht, es regnet draußen in Strömen. Er und Sarah Jane stehen vor der Tür, klopfen, es wird aufgemacht, es wird gefragt, was sie denn wollen. Und sein schlicht und ergreifender Kommentar, a glass of water, please.
Ja, ich muss allerdings tatsächlich sagen, Peter Capaldi ist ein großartiger Schauspieler, aber irgendwie so ein bisschen. Man hätte ja zum Beispiel gerade auch vor dem Hintergrund der britischen Demografie, hätte man ja zum Beispiel auch eine Person of Color hernehmen können.
Ja, aber das ist das gleiche Problem mit den Frauen.
Ja, aber
oder
das,
auch wieder
das
wär, nicht als Autorität
ja, schon, aber
genommen.
das wäre dann eine Herausforderung an die Skriptautoren gewesen.
Genau, da muss man natürlich
da muss man dann ran.
Da kann man ja interessante Sachen auch machen, gerade dann, wenn halt die dann in so eine Zeit fahren, wo dann oder fliegen, wo dann Frauen eher schwierige Positionen haben, da kann man doch ordentlich auch da kann man doch tolle Storys schreiben.
Eben. Ja. Na, und deswegen, also jetzt einen weißen Mann Mitte 50 ist irgendwie, das ist irgendwie so richtig
revolutionär. Es ist für mich eine Idealbesetzung.
Ja.
Weil es passt wieder zu den Alten.
Stimmt, der wird jetzt wieder älter. Ich sehe das.
Ja, Halleluja.
Ich habe ja die Übersicht über die ganzen Doktoren als Fotos in der Wikipedia. Hm? Kann man leider hier nicht einhängen dann in den Podcast, weil, also nur verlinken, dann verlinken kann man es natürlich. Weil das natürlich wieder urheberrechtlich geschützt ist alles. Aber da kann man halt schön, da sind sie alle nebeneinander. Beziehungsweise untereinander in so mehreren Reihen. Und da sieht man halt immer sehr schön, wie die immer alt, jung, dann wieder alt, dann wieder jung, 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 ja, Mitte.
Na, es gibt ja nur, also bei Classico gibt es ja eigentlich nur diesen Ausrutscher bei Peter Davison.
Ganz alten. Ja, ganz alten, aber ja. Einen.
Ist jetzt, glaube ich, der Älteste beim Angefangen, weil die Rest waren alle in den 40ern.
Der Erste auch?
Ja. Der ist eine Perücke.
Ach so.
Der hat darunter echte Haare. Also diese nach hinten gekämmten weißen Haare, das ist eine Perücke.
Also
der ist jünger, als er aussieht. Und der hatte irgendeine Nervenkrankheit, weswegen er dann ausgestiegen
ist. Seit dem geneigten Doctor Who-Anfänger auch die Documentary ans Herz gelegt, jetzt im Zusammenhang mit der 50-Jahr-Feier, ist, wie hieß die auch noch, Adventures Through Space and Time?
Ja, ich glaube.
Ist ein Spielfilm, der tatsächlich diese ersten Folgen von Doctor Who oder die ersten, ja, im Prinzip die Zeit des ersten Doktors nachzeichnet. Und zwar auch, wie überhaupt die versucht haben, diese Serie beim BBC entstanden ist. Und
was übrigens auch sehr abenteuerlich ist, weil sie hatten die erste Produzentin, die bei der BBC überhaupt je gearbeitet hat, hatten sie als Produzenten. Ich glaube, ich war noch keine 30. Dann haben sie einen Regisseur, der nicht nur Moslem und Pakistani und unter 30 war, sondern auch schwul.
Aha.
Und dann der Hauptproduzent von Gesamt-BBC Drama. Der war frisch da hingekommen und Amerikaner, also oder Kanadier, weiß ich gerade nicht. Also von daher, das ist damit, dass es mit im Prinzip so viel Schwierigkeiten angefangen hat, dass sie es ja auch nach der zweiten Folge sofort absetzen wollten. Das beachte ich, dass es 50 Jahre durchgehalten hat.
Ja. Das war eine tolle Folge. Da gibt es also, wie gesagt, einen Spielfilm, der das nachzeichnet. Und im Prinzip bis dahin, wo dann der erste Doktor aus gesundheitlichen Gründen aufgeben muss. Und wo dann eben halt auch diese Idee mit der Regenerierung.
Ja, das ist wirklich eine fantastische Idee gewesen. Also da.
Ja, ja.
Aber wir wissen ja auch, James Bond ist ein Time Lord.
Stimmt.
Ja, Timothy Dalton hat schon bei Doctor Who als Time Lord mitgespielt. Ja, der berühmt-berüchtigte Rassilon. Mit sehr viel Spucke.
Ja,
das ist schon faszinierend. Und ich muss sagen, also diese 50-Jahr-Feier, die war auch irgendwie, war auch eine große Sache. Es ist ja, es gab eine Jubiläumsfolge, die in Kinos überall auf der Welt aufgeführt wurden. In Hunderten oder Tausenden von Kinos auf der ganzen Welt.
Ich glaube, Kasachstan hatte Ausstrahlung.
In Kasachstan, ja, ganz, und dann. Bei mir war das halt so, dass mir irgendwie zwei Wochen vorher hat meine Muse mir gesagt, du Daniela, du hast nichts anzuziehen. Und dann habe ich mir ein Tardiskleid genäht.
Und ich möchte anmerken, es sah großartig aus.
Es sah großartig aus. Und es war relativ schwer, weil ich irgendwie auf die Idee gekommen bin, da hier die Anmutung der Tardis in fast 4.500 Strasssteinen draufzukleben. Es war, das tue ich auch nie wieder. Aber es war geil. Und es war einfach in dieses Kino reinzukommen und überall die Schals und alle hatten irgendwie Sellerie am Revers. Wo kommt das dann eigentlich auch noch her?
Der fünfte Doktor trägt Sellerie am Revers.
Okay.
In seiner ersten Folge, er mag es nicht essen, also pappt er sich's an Revers. War eine Schnapsidee dieses Kostüm-Departments und Peter Davison hat dann auch verlangt, bis ich aussteige, möchte ich eine Erklärung für diesen Sellerie haben. Sie haben dann irgendwas in der letzten Folge zusammengebastelt, dass er gegen irgendein Gas allergisch ist und dann verfärbt sich der Sellerie lila, damit er gewarnt wird.
Ah, okay. Also,
aber es ist, also ist keine vernünftige Erklärung. Ne?
Und also die Jubiläumsfolge, die war auch insofern cool, als dass man den Eindruck hatte, dass da die Verantwortlichen so mit den Fans auch gefeiert haben. Also viele sagen dann, okay, das war jetzt irgendwie so, war irgendwie blöd, so dass dann zum Beispiel der berühmte Schal dann auch in der Jubiläumsfolge auftauchte. Aber es war in dem Moment, also ich hatte es auch im Kino so den Eindruck, so, wir feiern gerade diese 50 Jahre und wir feiern gemeinsam irgendwie mit den Machern.
Ja, allein, dass die Fans dann am Ende alle gezeigt wurden. Oh. Also allein im War Room, das war ja so großartig.
Das war so geil. Ich meine, von der Handlung her ist da auch wieder so ein wir schmeißen einfach mal ein zentrales Trauma sozusagen über Bord.
Ich muss sagen, für eine Multi-Doktor-Folge, die per se doof sind, weil es gibt eigentlich keine vernünftigen, es kann vom Konzept her keine vernünftige Multi-Doktor-Folge geben, war es eigentlich eine der guten.
Mhm.
Also Multi-Doktor-Folgen haben ja immer das Problem, dass je höher die Zahl ist, desto mehr müsste sich der Doktor ja dran erinnern können. Dementsprechend müsste die Handlung ja vorgegeben sein.
Naja.
Sprich, kann das Ganze eigentlich nicht funktionieren. Aber in dem Fall hat es halbwegs funktioniert.
Ja.
Weil sie einfach ignoriert haben, was die Alten wissen können. Und ich muss sagen, ich fand den John Hurt-Doktor, der sogenannte War-Doktor, so großartig. Mhm. Im Prinzip hat er alles gesagt, was den Fans teilweise an der Serie, Serie gestört hat. Das war, super.
Was mich ein bisschen zerlegt hat, ist der War Doctor, der sieht irgendwie so ein bisschen aus, ich stelle mir vor, so ungefähr wird mein Vater in 20 oder 30 Jahren aussehen. Das ist irgendwie so ein bisschen strange. Das haut einen dann so ein bisschen aus der Experience raus.
Du bist also halb Timelord?
Ja.
Hast du mir gar nicht erzählt. Psst, das erklärt das Blau.
Das vererbt sich?
Technisch gesehen ja. Also da muss man da ein bisschen in die Tiefen ausholen. Weil technisch gesehen ist der Doktor ein, genetisch gesehen ein Gallifreyan. Weil er kommt vom Planeten Gallifrey. Wenn man jetzt die Akademie abgeschlossen hat, bekommt man ein Diplom in die Hand gedrückt und ist Timelord. Das Timelord ist keine Rasse, sondern ein Uni-Abschluss.
Aha.
Und erst mit diesem Diplom hat man das Recht zu regenerieren.
Mhm.
Und durch die erste Regeneration bekommt man auch erst das zweite Herz.
Mhm.
Das heißt, vorher haben sie ein Herz und sind sterblich. Das ist aber dann, das sind sehr starke Feinheiten, die dann in den Büchern weiter vertieft werden und kompliziert werden. Sehr kompliziert werden.
Mhm.
Weil dann gibt es auch noch Lumen und Häuser. Also Lumen ist, in Lumes werden kleine Timelords gemacht, die aber als komplett Erwachsene wieder raushüpfen.
Mhm. Okay, das sind jetzt natürlich alles noch ganz viele Themen. Ich wollte ja noch so ein bisschen beim Sex bleiben. Die sind auch alle heterosexuell, oder?
Das wird ja nicht spezifiziert. Ach,
sind
die
asexuell,
also,
stimmt. Ich vergaß. Ja. Dann stellt sich die Frage nicht.
Aber ich würde sagen, dass also.
Zumal, wie gesagt, die kleinen Timelords kommen aus so einem genetischen Masse, werden sie einfach vorne blub rausgespuckt in erwachsener Form. Sex ist technisch gesehen kein Thema.
Ja, ist eine britische Serie.
Ja, wobei, also ich finde, dass.
Wobei ich es durchaus manchen Timelords nicht absprechen würde.
Ja,
also die Rani.
Ja, aber dass der Timelord als solcher nun keinen Sex hat, das heißt ja nicht, dass sonst kein Sex in der Serie vorkommt.
Nö.
Na, und ich finde das also, ich meine, es ist nicht explizit oder so, aber ich finde, es wird viel geflirtet und es wird auch, ich finde, es ist auch immer klar, dass es in einer so vielfältigen Welt irgendwie blödsinnig ist, sich auf bestimmte Kategorien festzulegen. Und ja, ich weiß nicht. Also
ich lese mich ja, wie gesagt, gerade durch die Bücher.
Mhm.
Gerade beim achten Doktor hänge ich. Und der hat einen Companion dabei, die heißt Sam.
Mhm.
Und die identifiziert sich eigentlich als bisexuell. Und später beim siebten Doktor, weil da hänge ich noch bei Miss Bernice Summerfield. Eine großartige Companion. Sie ist Archäologin, mehr oder weniger. Und hat den Doktor sehr stark im Griff. Und die hat auch eine eigene Spin-off-Serie dann bekommen. Und der hat er dann später den Companion Chris. Der ist, ich meine, auch bisexuell, interessiert sich aber eigentlich nur für Männer. Und dann gibt's in den Comics mit dem achten Doktor gibt's noch Izzy. Da gibt's dann den ersten lesbischen Kuss bei Doctor Who in den Comics. Wobei ich Izzy nicht mag. Aber das hat andere Gründe. Weil die ist einfach ein bisschen sehr nervtötend und schrill und Gott nein, anstrengend.
Man muss ja nun dazu sagen, dass das Doctor Who im Prinzip als Kinderserie konzipiert war.
Ja.
Und insofern ist es zwar, also ich finde, es hat irgendwie einen großen Geist von, also einen, es ist sehr, sehr, ja, wie soll ich das ausdrücken? Ja, wie gesagt, ist vor dem Hintergrund, dass eben halt so viele völlig absurde Sachen möglich sind, ist es halt irgendwie dämlich, in unseren irdischen Kategorien festzukleben.
Ja,
das
klar.
Ist so ein Ding, was immer wieder gepredigt wird.
Ja.
Ein bisschen expliziter wird es dann schon mit Torchwood, mit dem mit dem einen
Spin-off. Ja, aber da wird es dann teilweise so.
Da wird es dann überzogen, ja. Das ist tatsächlich dann auch als Erwachsenenserie konzipiert. Und
ja, aber es ist aber teilweise auf dem Niveau von giggelnden Teenagern.
Ja, 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 da bin ich zum Teil, also es ist zwar expliziter, aber was mich zum Beispiel immer noch, war das in Children of Earth, das ist eine
der... Ja, Children of Earth, also die dritte Staffel bei Torchwood, die ist großartig. Aber die hätte auch wunderbar als Politikdrama funktioniert und die Leute von Torchwood.
Ja, und es gibt also eine Szene, wo sie sich halt im Flugzeug über den offensichtlich schwulen Stewart lustig machen. Ist das Children of Earth oder ist das...
Ich kann mich an die Szene nicht erinnern. Weil die letzte Staffel habe ich nicht geguckt.
Ach, die hast du nicht geguckt?
Nee, die habe ich irgendwann aufgegeben.
Und das fand ich eben halt, dass sie sich so ein bisschen über diesen tuntigen Stewart lustig gemacht haben. Und das fand ich eben halt dieser Serie halt überhaupt nicht angemessen.
Das ist
irgendwie, weißt du, der Hauptdarsteller
ein wandelndes Klischee.
Ist scharf auf alles, was irgendwie durch die Gegend läuft, aber wir machen uns dann mal über Stewards lustig. Das fand ich irgendwie ein bisschen strange.
Nee, die letzte Staffel muss ich sagen, ich habe bei der, glaube ich, dritten Folge festgestellt, ich putze lieber meine Wohnung, als es zu gucken.
Das ist schlecht.
Dann habe ich es aufgegeben.
Ja.
Ich habe mir dann aber auch von Leuten erzählen lassen, wie es ausgegangen ist. Ich ist jetzt nicht so tragisch, dass ich es nicht weitergeguckt habe.
Torchwood war lustig. Die ersten zwei Staffeln waren cool. Die waren auch eben so Monster of the Week so mehr oder weniger.
Ja, das Problem ist, wenn sie die versprochen wurden als erwachsene Sache von Doctor Who und dann funktioniert es nicht.
Ja. Und
also wenn man es als Comedy guckt, ist es super.
Die waren sehr toll. Und was ich schon von ganz vielen Leuten gehört habe, die dritte und vierte Staffel waren so sehr kurze Staffeln und hatten dann so eine Geschichte sozusagen über 6 oder 8 Folgen oder was auch immer.
Ne, und die dritte 5, weil es lief von Montag bis Freitag.
Okay. Und es ganz viele Leute sagen, hey, von den ersten zwei Staffeln habe ich ganz viele Folgen doppelt und dreifach gesehen, weil sie einfach so geil sind. Aber zum Beispiel die dritte Staffel, die ist auch sehr bedrückend in ihrer Auflösung. Hm. Die haben ganz viele nur einmal gesehen, weil sie einfach so wie so ein Schlag in die Magengrube auch ist. Und und die vierte Staffel, die hätte man sich schenken können. Die war sehr interessant, aber sie hatte eigentlich nichts mit dem Doctor Who-Universum zu tun.
Ich habe die letzte Folge nicht gesehen, aber das Einzige, was mir immer erzählt wurde, war das Wort Rock Vagina.
Was? Ja, ja. Mhm. Ja, das große Wesen am Ende konnte als, ja, das trifft es eigentlich. Aber ich fand das zum Beispiel sehr interessant. Also die vierte Staffel basiert darauf, dass die Menschen plötzlich nicht mehr sterben. Einfach so, hören einfach auf zu sterben. Du kannst sie auch nicht töten. Und da kommt dann wieder dieses Was-wäre-wenn rum, weil ja zum Beispiel in der Notfallmedizin offenbar von der goldenen Stunde die Rede ist. Das heißt, du musst die Leute, wenn sie in irgendeinen schweren Unfall verwickelt gewesen sind, musst du sie irgendwie über diese erste Stunde rüberkriegen. Mhm. Und da kannst du dann auch schon mal Entscheidungen treffen, dass du zum Beispiel sagst, okay, es kann sein, dass er danach gelähmt ist, aber er überlebt jetzt diese erste Stunde. Mhm. Ne? Dass man da einfach Kollateralschäden für dieses Überleben in Anspruch nimmt. Wenn du jetzt aber davon ausgehst, dass die Leute nicht sterben, dann musst du die komplette Notfallmedizin überdenken, weil wenn dann irgendwie jemand, dem kannst du nicht sagen, hey, bist zwar gelähmt, aber du lebst noch, weißt du, weil der sagt, ich hätte eh überlebt, du Idiot, was hast du da gemacht? Ne? Mhm. Und das sind so wieder diese Kleinigkeiten, so, ja, was würde eigentlich passieren, wenn die Leute nicht mehr sterben?
Gab es da nicht auch diese Personen, die so im Prinzip schon fast komplett aufgelöst waren?
Ja, ich glaube, die hatten einen mehr oder weniger verbrannt oder so. Und der war irgendwie kam immer noch zum Leben zurück. Das war sehr strange. Das war insgesamt. Das
war unappetitlich.
Es war sehr unappetitlich, in der Tat, ja. Aber es war eben, wie gesagt, wieder dieses Science Fiction. Ne? Was wäre, wenn?
Aber ich bin doch sehr überrascht, dass Doctor Who als Kinderserie geplant war. Denn
educational.
Aber selbst die alten Sachen, wenn ich mir die angeschaut habe, das war oft dann doch irgendwie.
Ja, es ist brutaler als das heute, aber was sagt das? Aber sagt das nicht einiges aus über dieses, wir müssen die Kinder schützen?
Ja. Das ist eine Sache, die ich.
Weil, wenn man die erste Folge mit den Utens und die erste Folge bei New Who vergleicht, weil da kommen auch die Utens als Hauptmonster vor, allein den Bodycount in den beiden Folgen. Bei New Who siehst du nicht eine einzige Leiche onscreen. Mhm. Bei der ersten Utens-Folge hast du, glaube ich, 25 in der ganzen Folge und die sterben alle schön auf dem Bildschirm. Mhm.
Was ist jetzt New Who?
Na, New Who ist das ab 2005.
Ach so. Ah ja.
Weil es ist ja, wie gesagt, einmal. Es ist zwar im technisch gesehen auch die gleiche Serie, aber sie haben das Konzept komplett verändert. Mhm. Weil es ist jetzt abgeschlossene Folgen und nicht mehr diese 25-Folgen-Dinger, die.
Ab 2005, welcher Doktor ist das?
Der 9.
Der 9. Mhm. Ah, ja.
Der heute Geburtstag hat.
Mhm. Aha, also Christopher Eccleston.
Ja, genau.
Ja. Mhm. Ja, stimmt. Die dazwischen habe ich eigentlich alle gar nicht gesehen. Ich habe aus der ersten Serie halt was gesehen, also mit dem ersten Doktor, was man da auf dem iPlayer so finden konnte. Und dann natürlich ab Eccleston. Ja.
Da sind aber, wie gesagt, großartige dazwischen. Folgen, großartige Doktoren dazwischen.
Ja.
Da muss ich dann nochmal die
Best. Also wenn du ja Schwarz-Weiß dank dem ersten Doktor schon kennst, die mit dem zweiten Doktor, wo leider die meisten fehlenden Episoden drin sind, aber der zweite Doktor ist super. Er ist zwar technisch gesehen, wird er so ein bisschen als Clown eingeführt, aber er kann eine unglaubliche Ernsthaftigkeit vorbringen. Und er hat teilweise die genialsten Companions dabei.
Ja.
Also der hat Zoe dabei, die ist theoretische Mathematikerin, die als Bibliothekarin arbeitet. Und in einer Folge quatscht sie einen Computer zu Tode, der gibt einfach auf mit seinem Logikfehler. Und dann kann sie an ihm vorbeilaufen. Also, das ist großartig.
Ja.
Die ist intelligenter als der Doktor und sie ist ein Mensch.
Ja, das ist doch gut. Ja, das werde ich mir mal dann zu Gemüte führen. Überhaupt, wie kommt man an die Doctor Who-Folgen? Also, ihr habt die jetzt alle gesehen, wo findet man die?
DVD. Also, es sind jetzt, glaube ich, alle auf DVD erschienen. Außer, ich weiß nicht mehr, die beiden neu wiedergefunden sind jetzt auch wieder auf DVD erschienen.
Ja, ich habe leider keinen DVD-Player mehr.
Also ich habe überhaupt keinen. Ich gucke die alle auf dem Rechner.
Ja. Ja, ich glaube, ich habe sie irgendwie auf dunklen Wegen mal von dir bekommen. Kann das so sein?
Das kann sein. Und ich habe schlicht und ergreifend. Es gibt in Berlin einen Doctor Who-Stammtisch. Mhm. Wir treffen uns immer am letzten Freitag im Monat. Mhm. Die Termine stehen aber auch im deutschen Doctor Who-Forum. drwho.de/forum. Und da kann man durchaus wir leihen auch querbeet die DVDs durch die Gegend. Mhm. Also irgendjemand wird schon die Folge irgendwie zu Hause haben. Mhm. So kriegt man.
Ja.
So bin ich fast an alle Folgen gekommen.
Ja. Ich muss dazu sagen, dass die Lotta besticht die Leute auch. Ne? Lotta hat schon wie viele? 10 oder 12
Daleks? Elf Daleks.
Und besticht dann auf die Art und Weise die Leute.
Ja, so habe ich meine Doctor Who-Sammlung an DVDs zusammengekriegt.
Durchstricken.
Nicht
schlecht. Ja.
Aber wo dann jeder das gerade anspricht, weil ich habe auch ganz viele kleine Doktoren und Companions gehäkelt. Mhm. Da war nämlich gerade in Großbritannien im National Media Museum in Bradford, das ist irgendwie in der Nähe von Manchester, die hatten eine Doctor Who and Me Ausstellung, wo halt Fans ihre Sammlungen von Doctor Who hingegeben haben. Und mein Häkel- und Strickkram wurde ausgestellt.
Ja.
Da gibt es auch Fotos im Internet, die kann man... Mit dem Doctor Who and Me kann man das durchaus ergoogeln.
Du hast auch eine TARDIS da auf deinem... Das ist ein T-Shirt?
Ja, das ist ein T-Shirt.
Das hast du da nicht selbst gemacht, oder?
Nein. Das ist auch irritierenderweise... Ich bin ja weiblich genug, mich mit dem System anzuziehen. Oberstes T-Shirt, oberster Cardigan, oberste Jeans. Das war das oberste T-Shirt heute. Ich habe überlegt, mich noch umzuziehen. Aber ich dachte, das passte dann doch zu gut.
Ja, das passt sehr gut. Das müssen wir gleich noch fotografisch festhalten.
Ja. Das ist auch eine Anspielung auf
die Vincent van Gogh Folge.
Eine großartige Folge.
Ja, stimmt, das erinnert an Vincent van Gogh, der Stern.
Van Gogh. Ist immer Holländer.
Und es gibt also eine grandiose Folge, wo sie zu Vincent van Gogh runterfliegen und ihn besuchen und mit ihm zusammen ein Alien erlegen.
Ja, dieses und Alien hätte man rausschneiden
können. Das hätte man rausschneiden können, aber es ist eben halt alleine dieser zerrissene Charakter des Vincent, der war grandios. Und dann gibt es, darf man das erzählen, was am Ende passiert?
Sagen wir es mal so, diese Szene, wo ich heule jedes Mal am Ende. Das ist so heftig.
Weil sie nehmen ihn dann tatsächlich mit in die Jetztzeit.
Und zeigen ihm
eine Ausstellung finden dann, oh mein Gott, wer spielt ihn dann auch?
Bill Nighy. Kein Geld dafür bekommen, er wollte in die Folge rein, der steht auch nicht in den Credits.
Und den sprechen sie dann einfach so an, so ja, wir sind hier in der Van Gogh-Ausstellung, was halten Sie denn von Van Gogh? Und der fängt voll an zu, oh, einer der größten und einflussreichsten, und Van Gogh steht so mit dem Rücken zu ihm und ist am, und das ist so eine Szene, wo wir echt... Da bleibt kein Auge trocken, dass sie dem Van Gogh eben nochmal zeigen, dass sein Werk überleben wird. Es ist also
wobei großartig. Man auch sagen muss, Van Gogh ist eine der abartigsten Selbstmörder, die man sich vorstellen kann.
Ja.
Also, wenn man schon Selbstmord begehen kann, sollte man das auf eine andere Art machen, als sich in die Brust zu schießen und dann noch 3 Tage zu überleben.
Ja, naja, ich glaube, da ist die Wahl dann häufig nicht so groß. Aber es ist eine grandiose Folge, wirklich. Auch weil sie... weil sie auch visuell einfach, sie bauen viel von Van Goghs Bildern ein.
Ja, es gibt ein großartiges Bild, wo Amy umringt von Sonnenblumen sitzt. Van Gogh guckt raus, naja, Sonnenblumen sind jetzt nicht so mein Fall.
Ja, es ist eine großartige Folge. Kann man auch auf die To-Do-Liste zu 11th Hour und Blink auf die To-Do-Liste schreiben, finde ich.
Hm? Und City of Death.
Aber Van Gogh hat sich doch gar nicht umgebracht.
Doch.
Was?
Nicht? Ja. Hat sie in die Brust geschossen? Er ist in ein Kornfeld reingegangen, hat sie in die Brust geschossen?
Aber nicht in der Wikipedia. Also ich meine.
Was?
Davon ist nichts erwähnt.
Also ich hatte es aus einem Kunstbuch.
Was? Ich war jetzt auch irgendwie davon ausgegangen, dass der. Was behauptet Wikipedia denn wie?
Er ist danach, hat wie gesagt, dieses Erschießen überlebt und ist ein paar Tage später an diesen Schussverletzungen gestorben.
Mhm, was behauptet Wikipedia denn, wie er zu Tode gekommen ist? Abgründe tun sich auf.
Da steht hier nichts. Also das wird ja oben schon stehen, Selbstmord, aber das steht da nicht.
Naja, bei manisch-depressiven kommt Selbstmord relativ häufig vor.
Das hatte ich jetzt auch so im Hinterkopf, dass der durch eigene Hand...
Tja, müssen wir mal gucken.
Vielleicht weiß die englische Wikipedia
weiß vielleicht mehr. In der katalanischen Wikipedia ist es exzellenter Artikel, da könnte ich vielleicht mal... Ah, in der englischen auch. Und in Esperanto ist auch ein exzellenter Artikel. Ja, da kann ich auch mal gucken.
Warum denn in der katalanischen Version?
Vielleicht weiß unser Publikum ja was.
Alle Sprachen, die ich
halte. Ja, nee, ich frage mich nur, warum in der Katalanischen, also die Verbindung zu Van Gogh zu Katalonien.
Ja, Ah, nee, das hat damit nichts zu tun. Also,
hat ja auch keine besondere Verbindung zu Deutschland. Warum sollte er dann
in Deutschland? Ist ein deutscher Nachname.
Ja. Ja. Ich glaube.
Na, in der Esperanto-Version wird erstmal die Aussprache deutlich erklärt. Das finde ich schon mal sehr.
Ja, van Gogh.
Genau.
Die habe ich mir übrigens von Julie geholt, die Aussprache.
Bekannte von uns ist mit einem Niederländer verheiratet.
Mhm. Okay, also wir müssen trotzdem weitersprechen.
Ja, in der Tat.
Ah, ja, in der Esperanto-Wikipedia steht Vincent van Gogh Mordpafis sind per Kuglo in la Bruston. Ja, genau.
Habe ich es nicht gesagt?
Genau.
So viel Esperanto verstehe ich auch gerade noch. Aber ich glaube, das ist auch die Idee bei Esperanto, ne?
Ja.
Ja.
Nee, also wirklich eine grandiose Folge, wo es auch immer wieder Tränen am Ende gibt. Ja.
Ja.
Und wie gesagt, Bill Nye spielt mit, das ist immer positiv.
Und Van Gogh war auch grandios besetzt.
Mit einem Schotten, der leider diesen Akzent nicht ganz rausbekommen hat, aber das macht das Ganze umso lustiger.
Wirklich,
weil der Companion Amy, die ist auch Schottin und hat auch noch diesen Akzent, so einen leichten. Und sie kommentiert das dann halt, warum spricht der Schottisch? Weil die TARDIS übersetzt ja immer alles. Und die muss halt sozusagen die Aussprache von ihr übernommen haben, in dem Fall.
Mhm.
Weil das ist auch das Praktische bei der TARDIS, die übersetzt immer sämtliche Sprachen, die um einen herum sind.
Mhm.
Frau Sketze, sie mag dich. Weil sie kann auch bei manchen Leuten etwas zickig sein, dann übersetzt sie halt nicht.
Mhm.
Und sie übersetzt kein Hochgallifreyen.
Aha.
Na, es gibt ja einen Unterschied zwischen Hochgallifreyen und dem stupiden Zeug mit diesen Kreisen.
Das hat mich letztens zerlegt, als sie die neue TARDIS, also die TARDIS kriegt auch jedes Mal ein Upgrade, wenn ein neuer Doktor kommt.
Nein, nicht unbedingt, es gibt auch zwischenzeitlich mal
Upgrade. Oder zwischendurch. Und dann hatten sie von der neuen oder von der 50-Jahr-TARDIS oder was auch immer, hatten sie halt Fotos gezeigt und da dieses Gallifreyanische, das sind so Kreise, ineinander verschränkte Kreise. Und es sind also dann über der Bedienkonsole sozusagen sind so wie so Stelen mit Schrift drauf. Und dann hatte ich irgendwo auf Tumblr oder so irgendwo einen Post gesehen, der sagte, boah, das finde ich ja total geil, dass da die Namen von den Companions alle drauf sind. Und alle so, was? Das kannst du lesen? Und das ist wieder so ey,
die Nerds. Ja, da gibt es Übersetzungshilfen.
Ja, es gibt Übersetzungshilfen.
Ja, aber Althoch-Gallifreyen kannst du auch lesen, weil da haben sie mathematische Symbole genommen.
Oh, auch hübsch.
Das ergibt nämlich überhaupt keinen Sinn. Weil es gibt bei The Five Doctors gibt so eine Stele, wo halt auch drauf gemeißelt ist und die Doktoren stehen halt davor und wir können das ja lesen.
Mhm.
Und es sind halt komplett alles so, es ist so eine Mischung aus mathematischen Symbolen und Griechisch.
Mhm.
Und das sieht einfach abenteuerlich aus.
Das war eben so, weißt du, da gibt es halt Nerds, die können spontan gallifreyanische Schriftzeichen lesen.
Sagt die Person, die Hamlet im Klingonischen hat.
Ja, den habe ich
ja
auch.
Hast du mich jetzt gerade Nerd genannt? Ja, ich habe tatsächlich zwei Hausarbeiten in der Linguistik über Klingonisch geschrieben.
Ah,
kein Scheiß. Ich habe eine Hausarbeit über die Negation im Klingonischen geschrieben.
Ah, ich habe mal einen Vortrag gehalten. Wir hatten so, als ich Assistent war, aus Osnabrück, so eine Serie, die Sprachen der Welt.
Mhm.
Und das ging halt die ganze, also über viele Semester und irgendwann gingen halt die Sprachen aus, die die Leute noch so gut konnten. Und da habe ich tatsächlich dann mal eine Vorlesung über Klingonisch gemacht. Und dann habe ich auch ein schönes Handout gemacht.
Dürfte nicht Klingonisch weiter verbreitet sein als manche am Aussterben bedrohten Sprache in Europa?
Stimmt. Ja, und dann habe ich halt so ein Handout auch gemacht mit der typologischen Analyse des Klingonischen. Und bin halt besonders der Frage nachgegangen, ob es wirklich außerirdisch ist oder ob es nicht eigentlich doch zu irdisch ist. Naja.
Ja, es ist. Das Klingonische ist, glaube ich, so weit wie möglich vom Englischen entfernt, ne? In vielerlei Hinsicht. Also viele in vielerlei Hinsicht sind die Designentscheidungen dahinter eben halt so, was ist quasi das Gegenteil von Englisch, ne?
Der Ockrent hat ja in der Westküste studiert und da gab es ja damals dieses Projekt von Greenberg über Sprachuniversalien und also statistische Erhebung, was halt welche Satzstellungen und so besonders häufig sind und so. Er hat halt immer das genommen, was da als besonders selten angenommen wurde, aber leider wusste natürlich Greenberg auch noch nicht alles und gerade mit der Satzstellung, da hat er sich sehr vergaloppiert und die Situation ist, glaube ich, ein bisschen anders und naja, so kommt es dann eben, dass letztlich das Klingonische doch so ein bisschen aussieht wie so eine mittelamerikanische Indianersprache.
Ja.
Wie auch das Na'vi, das aus von Pandora, wie heißt nochmal der Film? Avatar.
Avatar, genau.
Das ist natürlich auch. Aber da kommt noch dazu,
Absicht nicht gesehen habe.
Da kommt noch dazu, dass der Sprachwissenschaftler, der das Na'vi gemacht hat, auch Experte ist für
Klingonisch?
Sprache.
Ach so.
Von daher hat er einfach das, was er so kannte, da reingemacht. Wenn der Ogbon sich wirklich bemüht hat, das in die Sprache reinzumachen, was besonders seltsam ist. Naja, gut, wir kommen vom Thema ab.
Wir schweifen.
Ach so, genau. Minimal, ich kenne mich nämlich nicht mehr aus.
TARDIS, da waren wir. Was heißt eigentlich TARDIS?
Time and Relative Dimensions in Space. Ich möchte anmerken, weil das werden wieder die New Who-Fans unter uns nicht wissen, das ist ein Name, den Susan, also die Enkelin des Doktors, dieser Maschine gegeben hat. Weil der offizielle Name ist, dass es eine Time Capsule Type 40 ist. Mit so leichten Fehlern.
Die haben nämlich eigentlich einen Chamäleon-Schaltkreis, der quasi eine Tarnvorrichtung hat, aber leider ist bei unserer TARDIS dieser Schaltkreis kaputt, sodass sie eben halt sie sieht jetzt eben halt immer aus wie eine blaue Policebox.
Jein, meistens. Also ich möchte da den großartigen sechsten Doktor reinschmeißen, den die meisten nicht mögen, aber das sind auch die Leute, die die Hörspiele nicht hören, weil in den Hörspielen ist der sechste Doktor grandios. Der hat den Chamäleon-Zirkus mal repariert. Hat aber nach 3 Tests beschlossen mit, er hätte ganz gerne die blaue Box wieder, weil das sieht doof aus.
Vor allem, du findest das Ding ja auch nie wieder, ne? Ich meine, wenn du irgendwie 100...
Ja, vor allen Dingen war auch teilweise das Problem mit, wo ist jetzt eigentlich die Eingangstür?
Ja.
Weil sie hatte sich dann mal als Küchenschrank getarnt und als Orgel. Und beides ein bisschen unpraktisch.
Ja. Man muss nur dazu sagen, einen der Running Gags ist, it's bigger on the inside, weil die TARDIS, die sieht zwar nun aus wie diese, also Standardformat einer Telefonzelle sozusagen, aber da drin ist, also es gibt offenbar mindestens einen Pool und eine Bibliothek, es gibt das Kommandoraum. Also
es gibt massenhaft Backsteinwände.
Ja, und also die ist also innen riesig groß.
Es gibt auch, es wird bei den 8. Doktorbüchern beschrieben, das muss so großartig sein. Es gibt einen gesamten, also es gibt einen Raum mit ewig viel Hügellandschaft mit Schmetterlingen. Nur Schmetterlinge, die er halt überall mitnimmt. Das muss so großartig sein da drin. Das ist so Beruhigung. Und es gibt natürlich den Cloister Room. Da kommt immer der Glockengeläut her, wenn irgendwie Gefahr droht.
Ach was.
Den ich jetzt E-Mail-Empfangston eingestellt habe und jedes Mal fast vom Sofa fälle, wenn ich eine E-Mail bekomme, weil das ist ja Gefahr. Ich sollte das irgendwann mal ändern.
Aber diese Policebox, die gab es ja offensichtlich in Großbritannien wirklich.
Ja, da stehen auch teilweise immer noch welche rum.
Ah, ja.
Also zwar mittlerweile nicht mehr als das genutzt, aber sie stehen noch rum.
Aha.
Das Lustige ist aber mittlerweile, dass das Copyright nicht mehr bei der Metropolitan Police liegt, sondern bei der BBC. Weil ein Gericht hat mal entschieden, weil die Metropolitan Police wollte halt recht halt Geld bekommen, weil das Copyright ja verletzt wird. Hat das Gericht entschieden, dass das mittlerweile mehr mit Doctor Who assoziiert wird als mit der Polizei.
Genau, ja.
Und dass das jetzt das Copyright bei der BBC liegt.
Ich war nun häufig in Großbritannien und ich kann mich irgendwie nicht erinnern, ein solches Ding mal in Wirklichkeit.
Also in London steht einer am Earl's Court und es gibt in Schottland gibt es mehrere. Also die sind auch nicht immer unbedingt diese Form oder Farbe. Die gibt es auch in Pink. Also in echt in Pink. Und in teilweise etwas größer. Aber die stehen teilweise immer noch rum. Mittlerweile schätzungsweise mehr wegen Doctor Who.
Ja, wahrscheinlich. Naja. Klar. Ja, also gut. Also das ist eben das Gefährt, mit dem man da durch die Gegend fährt, reist.
Es gibt ja auch den großen Gegenspieler vom Doktor, der auch Timelord ist, der Master. Oder je nachdem, welche Sache man guckt, auch der Master. Weil die Aussprache im 8. Doktorfilm ist ein bisschen abenteuerlich. Da ist es dann der Master. Dem seine TARDIS funktioniert. Weil der die passt sich immer ordentlich an. Die ist mal so ein Strauch, der in der Gegend rumsteht oder eine ionische Säule. Die passt sich immer ordentlich an. Also da weiß man immer nicht, ob es jetzt der Master ist, der gerade mitspielt, weil in den alten Folgen haben sie dann auch meistens ein Anagramm sowohl von Master als auch vom Schauspieler genommen und als Rollenname reingeschrieben, damit man nicht wusste, dass der Master kommt. Was ich sehr lustig finde.
Ja, wo wir gerade schon beim Master sind, warum ist der Doctor Who eigentlich Doktor? Also worin ist der Doktor? Wahrscheinlich
in allem. Zeitreisen. Also der Doktor behauptet immer in allem.
Ach so.
Er hat definitiv einen Abschluss in Medizin von der University of Edinburgh.
Aha.
Aber das ist auch so ein Running
Gag. Von 1800 irgendwas.
Das ist auch so ein Running Gag, dass er sich eben als I'm the Doctor und dann kommt eben von ganz vielen Leuten kommt dann Doctor Who. Ja, und da
The Definitive.
The Definitive, genau. Und da kommt dann eben halt auch der Titel der Serie her, dass die Leute dann eben dieses Doctor Who.
Gut, jetzt.
Aber also, das ist im Prinzip ein Spitzname, weil die haben sich.
Wie heißt er wirklich?
Das ist die Frage aller Fragen, aber ich kann dir den Nachnamen sagen.
Okay.
Er kommt aus der Familie der Long Barrow.
Aha.
Ach was. Wann erfahren wir das denn?
Eins der letzten Bücher mit dem siebten Doktor. Heißt Long Barrow. Da lernen wir nämlich seine Familie kennen.
Ach krass.
Die wird sie nicht kennenlernen.
Es gibt zu jedem Doktor dann nochmal entsprechende
Also beim Bücher siebten und beim achten Doktor gibt es relativ viele, weil der siebte Doktor war ja der, der 88 abgesetzt wurde. Mhm. Dann haben sie einfach im Buchformat weitergeschrieben. Mhm. Und beim achten Doktor war dann halt, es gab diesen Fernsehfilm, Koproduktion von BBC und Fox. Mhm. Beim zweiten Sender merkt man das Problem dieses Filmes, weil der Film ist technisch gesehen gut, also zumindest die Briten, die mitspielen. Mhm. Aber das sind dann der siebte und der achte Doktor. Der Rest sind alles Amerikaner. Die möchte man ignorieren. Weil es spielt auch in den USA und es ist keine wirklich gute Folge. Mhm. Auf jeden Fall, dahinter werden dann auch Bücher angeschlossen, 78 Stück. Boah. Ich lese mich gerade durch.
Aber ich meine, das hat man ja
der Vorteil eines E-Book-Readers.
Ja, ja, gut.
Ja, das hat man ja nun bei Star Trek auch so, dass es da ein ganzes Hinterland an offiziellen Romanen danach gibt.
Ja, und bei den anderen Doktoren gibt es halt so auch mehrere Bücher. Das sind die sogenannten Missing Adventures, die halt immer irgendwie zwischen den Folgen spielen.
Ja, und Filme haben wir ja auch. Ne? Also es gibt die Serie, es gibt Filme und es gibt
Jein, also es gibt einmal diesen TV-Film. Mhm. Und dann gibt es die beiden Peter Cushing-Filme. Die sind aber nicht Canon. Mhm. Weil der Doktor ist in dem Fall kein Alien, sondern der heißt Doktor Who, also Who als Nachname, und er ist Mensch.
Ah ja.
Die sind dementsprechend nicht Canon.
Ah ja, okay.
Und sie sind in Farbe. Was zu der Zeit ja gar nicht funktioniert.
Ja, und dann gibt es im Prinzip jedes Jahr noch das Christmas Special. Das ist auch immer was Feines.
Was ist das Christmas Special?
Ja, das ist eine Doktor Who-Folge, die von der Prämisse her kitschig sein muss.
Es gibt aber in ganz vielen britischen Serien, dass die einfach um Weihnachten herum so ein Special machen. Einfach irgendwie so ein, teilweise auch in Spielfilmlänge dann. Und ich meine, sogar hier, ich gucke gern Call the Midwife.
Ja, die hatten
auch. Ne, die hatten auch zum Beispiel, und Downton Abbey hat auch Christmas Specials und so. Das ist irgendwie in
die England. Sind eigentlich immer mir nicht so kitschig.
Ja, und also die Doctor Who Christmas Special, die haben auch immer so ein bisschen so einen weihnachtlichen Touch irgendwie in irgendeiner Form. Ja.
Und wenn es nur der Schnee ist.
Wenn es nur im Schnee ist, ne. Die sind auch immer sehr süß.
Mhm. Aber die Weihnachtsfolgen würde ich ja nicht als Spin-offs ansehen, sondern als.
Nee, die gehören dazwischen.
Die gehören dazwischen.
Natürlich. Die sind sogar wichtig, weil das ist Teil. Also, der letzten jetzt war zum Beispiel die Regeneration vom 11. auf den 12. Doktor. Mhm. Das ist so relativ wichtig für die Serie, die sollte man nicht einfach übergehen.
Ja. Also, gut, dann haben wir, also Filme können wir also einklammern. Und dann gibt es halt Bücher und Comics. Ne?
Und Hörspiele. Es gibt großartige Hörspiele. Mit dem vierten, fünften, sechsten und siebten und achten Doktor. Und da werden dann auch neue Companions eingeführt, die, möchte anmerken, mit zu meinen Lieblingen gehören.
Da gibt es so einen ganzen Wikipedia-Artikel, Doctor Who Spin-Offs, ich fasse es nicht.
Ja. Spin-Offs ist mal wieder was anderes.
Das ist noch wieder was anderes.
Weil da gibt es K9 and Company, Torchwood und Sarah Jane Adventures.
Ja, Moment, aber Adaptations and Other Appearances heißt es hier in der englischen Wikipedia. Da steht erst Doctor Who Films, dann Spin-Offs mit dem Extra-Artikel. Charity-Episodes?
Ja, die gibt's auch noch.
Was immer das ist.
Na, das ist so zum Beispiel das berühmt-berüchtigte Jim will fix it, was es in Großbritannien ja gab, wo jetzt mittlerweile rausgekommen ist, dass der damalige Moderator pädophil war und da sehr viel Knatsch hinter den Kulissen gab. Da gab es so Episoden mit, der kleine Junge möchte bei Doctor Who mitspielen. Dann haben sie eine kleine Mini-Episode gemacht mit ihm.
Es gibt auch so für Red Nose Day oder so, gibt es immer mal wieder so, allerdings dann mehr so Webisode-Format, also eher so Short-Movies.
Es gibt das berühmt-berüchtigte Dimensions in Times.
Ja.
Das ist so schlecht. Ne?
Aber also, wenn ich das jetzt richtig sehe, gilt die Prosa als Spin-Off hier.
Ja, sie ist nicht 100% offizieller Canon.
Novelization steht da. Da gibt's extra, gibt's wieder einen Artikel, List of Doctor Who Novelization. Ja,
das ist viel.
Ach,
das ist. Wie gesagt, ich habe mir extra ein E-Book wieder dafür zugelegt, weil das ist.
Und das gibt's alles als E-Book?
Es gibt's als PDF im Internet.
Ja gut, dann ist natürlich immer die Schwierigkeit, PDFs auf E-Books zu lesen, mag ich ja nicht so, oder auf E-Book-Readern zu lesen.
Ja, die kann man ja umwandeln. Also,
ja,
ich habe sie alle umgewandelt.
Ja, kann man. Ja.
Also bei manchen Büchern lohnt es sich, bei manchen nicht. Also diese eine Vampir-Story mit dem achten Doktor möchte ich immer noch verdrängen und die Werwölfe auch.
Ja, das ist
der Companion Nachteil. Fängt mit dem einen Vampir irgendwann eine Diskussion über übers vegetarische Essen an.
Ja, das ist doch
ja.
Eine Frage, die uns alle bewegt. Comics gibt es ja auch noch.
Ja, da gibt es Frobisher. Mein persönlicher Lieblingscompanion ever. Er ist ein Formwandler und bevorzugt es, als Pinguin durch die Gegend zu rennen. Mhm. Er hat es auch mal als Registrierkasse ausprobiert, aber dann hat er festgestellt, die Frau war nur hinter seinem Geld her. Auf dem Niveau ist Frobisher. Der ist super, der ist Privatdetektiv.
Das ist cool.
Und der ist größtenteils mit dem sechsten Doktor unterwegs. Du kannst dir also das Bild vorstellen. Also der sechste Doktor hat so, dezent gesagt, das hat er bunte Kleidung an. Mhm. Und daneben halt so ein 1,80 großer Pinguin. Das muss ein Bild für die Götter sein. Und da gibt es halt auch zwei Hörspiele. Also eins davon höre ich nicht zum Einschlafen, da ist mir die Beschreibung der Tode und die Todesanzahl einfach zu hoch. Das ist so eklig.
Stimmt, oh. Der sechste Doktor ist relativ bunt gekleidet, ja.
Mhm. Der Schauspieler hat zu dem Kostüm gesagt, das einzige Positive daran, er steckte drin, er musste sich nicht angucken.
Hm. Sonst ist er überwiegend, wenn man jetzt hier guckt, tragen die überwiegend Anzug.
Ja, der fünfte Doktor trägt eine Cricket-Uniform. Diese Hommage in Beige da.
Ach, mit dem Sellerie dran.
Ja, genau. Der Rest. Deswegen brauchte man sehr wahrscheinlich auch Sellerie, um dieses Beige ein bisschen aufzubrechen.
Trägt der nicht? Welcher trägt die Weste mit den Fragezeichen?
Das ist der siebte. Das ist der siebte. Der hat auch diesen bezaubernden Fragezeichen-Schirm.
Genau. Und einen Hut.
Ja, aber Hut trägt auch der vierte und der fünfte. Also Hüte sind nicht so selten.
Achso, auf dem Foto ist nur einer mit Hut.
Ja.
Das ist der mit dem Fragezeichen.
Er ist lustigerweise mit dem Hut beim Casting aufgetaucht, deswegen haben sie den Hut übernommen. Ja, das ist nämlich auch das Schöne bei den Classic-DVDs. Da gibt es, also man kauft sie nicht unbedingt wegen der Folge, man kauft sie wegen der Unmengen an Dokumentationen, die da mit drauf sind. Mhm. Weil da kriegt man das gesamte Hintergrundwissen dann dazu.
Ja, das braucht man in der Tat. Also ich glaube, dies ist der Podcast, wo die Leute die meisten
Fragezeichen,
also
Fragezeichen haben. Ja. Das ist ja bei Dr. Who nicht so tragisch. Fragezeichen sind ein Thema. Nee.
Das macht es aber auch spannend. Also ich finde, gerade dadurch, dass sie jetzt mit 2005 mit New Who angefangen haben, hat man eben halt eine, und auch durch die Generationen hat man jederzeit sozusagen ein Einstiegsfenster. Du kannst also entweder fängst du bei New Who an oder du steigst jetzt ein und guckst die neuen Capaldi-Folgen oder so und guckst, wenn die dann langsam...
ich sagen muss, ich würde nicht empfehlen, direkt als erste Folge die erste im ersten Doktor zu gucken. Also chronologisch diese Serie durchzugucken.
Ist blöd, ja.
Man braucht Zeit und Nerven komplett anderes Fernsehen.
Na, ist halt ein ganz anderer Stil. Entschuldige.
Ja, du kannst halt jederzeit einsteigen und kannst dir dann überlegen, wie weit du diese Sache eskalieren willst. Mhm. Ne? Also wie gesagt, ich habe jetzt hauptsächlich New Who geguckt, ich habe punktuell in Classic reingeguckt, ich habe jetzt, während ich die 4.500 Strasssteine auf mein Kleid geklebt habe, habe ich ein paar Hörspiele gehört und so. Also,
ja, Charlie.
Ich bin nicht so furchtbar tief in dieser Sache eingestiegen, aber es ist eben halt dadurch, dass du eben halt diese Regenerationen hast du jederzeit,
das hab ich ja auch gemacht.
Kannst du jederzeit reinspringen.
Ich bin ja, ich schaue ja immer gerne so Sachen, wenn ich mal erkältet bin oder so. Und dann liegt man ja meistens im Bett und dann habe ich irgendwie auch, weiß ich nicht, also da jetzt will ich ja nicht die ganze Zeit da irgendwie liegen mit einem Rechner auf meiner Brust. Gut, das wärmt schön, das hat dann auch Vorteile.
Ja, das Atmen ist mal so schwer.
Es kommen mir gleich Fragen, was für Steine? 4.500 Steine, musst du gleich erklären. Naja, und dann, dann schaue ich manchmal auch Sachen einfach auf meinem iPhone, weil das leicht zu halten ist. Da wird man nicht so schnell müde. Und da habe ich ja den iPlayer von der BBC drauf. Da zahle ich ja sogar Fernsehgebühr. Also irgendwie 40 Euro im Jahr. Und da habe ich eben den Komplettzugriff da auf das Archiv vom iPlayer. Ja, das sind halt,
wird der Dienst nicht demnächst eingestellt?
Ja, da hört man davon, dass das vielleicht...
Wenn es doch nicht irgendwie lohnt.
Ja, aber jedenfalls noch gibt es das und da habe ich eben Zugriff auf die ganzen alten Dr. Who-Folgen und da kann ich halt beliebig irgendeine auswählen. Und so habe ich dann eben auch da die erste Dalek-Folge gesehen. Ich habe einfach mal so Folgen rausgepickt, wo ich dachte, na, das ist eine Bildungslücke. Und dann kann man die halt auch wild durcheinander schauen.
Lücke.
Ja. Ganzes Buch, ja.
Und da stehen ja nur Daten drin. Ja. Also da steht ja keine... Zusammenfassung.
In 50 Jahren kommt halt einiges zusammen.
Dann kommt was zusammen.
So,
geht hier nur bis 2005.
Ja, ja.
Also das ist nicht mal alles.
Ja. Gibt vielleicht eine Neuauflage.
Die 4.500 Steine. Als es darum ging, dass jetzt die 50-Jahr-Jubiläumsfolge gezeigt werden sollte, hat zwei Wochen vorher hat meine Muse, die blöde Kuh, gesagt, du hast nichts anzuziehen. Dann habe ich mir halt ein Kleid genäht. Wem mal furchtbar langweilig ist, der kann gerne mal nach TARDIS Cosplay googeln. Die Idee, sich Kostüme nach dem Vorbild der TARDIS zu basteln, die ist gar nicht so neu und es gibt wirklich tolle, tolle Umsetzungen. Also es gibt zum Beispiel ein Kleid, das ist ein Ballkleid, was man vorne aufklappen kann. Es ist also von außen ist es blau und hat diese im oberen Bereich diese Fensteranordnung, diese typische Fensteranordnung. Dann kann man das unten aufklappen und es gibt den Blick auf die Konsole und auf das Innenleben der TARDIS frei. Und da bin ich eben halt rangegangen und habe mir ein blaues Kleid genäht, wo ich dann unten aus Strassstein eben halt diese Fenster der TARDIS draufgeklebt habe. Und ich habe es hier tatsächlich noch rumliegen. Ich hatte meine Schärpe bei Lotta vergessen, hatte dann auf einen schwarzen Satinstreifen hier Police Box geklebt. Und das als Gürtel benutzt. Und, dann
und man möchte bitte auch noch die Handtasche erwähnen.
Oh ja, richtig. Ich hatte mir eine Handtasche genäht und auf der hatte ich dann dieses weiße Schild, was die TARDIS hat, dieses Police Call, Please Pull to Open. Das hatte ich dann auf die Handtasche gemacht und ich hatte eine Stola, auf der dann auch nochmal, und da sind dann irgendwie 4.500 Strasssteine bei draufgegangen, was irgendwie eine Weile gedauert hat.
Ja, das kriegen wir vor.
Aber es war episch. Ich muss mal gucken, ob ich da.
Aber sie war die mit Abstand beste TARDIS, die uns an dem ganzen Tag über den Weg gelaufen ist.
Das sagst du doch nur so.
Nein, das sage ich auch im Vergleich, dass uns eine über den Weg gelaufen ist, die im Prinzip die wortwörtlich einen blauen Müllsack anhatte, auf dem sie dieses Zeug draufgeklebt hatte.
Ja. Ich muss mal gucken. Es gibt zwei Fotos, die auf Twitter ihren Weg gemacht haben. Aber ich muss mal tatsächlich nochmal richtige Fotos machen lassen, weil es war eine Schweinearbeit und es ist
Und es sieht zu gut aus.
Es sieht zu geil aus, ne? Also wirklich dann mit Petticoat drunter und es war schon, also es war nicht übel, muss ich, also da klopfe ich mir mal eben sauber auf die Schulter. Es ist, wie gesagt, ist ein bisschen durchgeknallt, einfach zu sagen, ich nehme mir mal ein Kostüm, aber ich glaube, es ist nicht wesentlich durchgeknallter als das, was im Rheinland so während Fasching läuft, oder?
Ja, klar.
Nein, also. Du hattest nicht so viel Alkohol-Intus, daher warst du immer noch besser.
Okay.
Du weißt, einer der Gründe, warum ich in Berlin wohne, ist Karneval.
Ja. Nee, das war auch irgendwie cool, weil dann
ganz war verschont davon.
Ja. Ja. Ich bin dann auch ganz, es gab dann, als der Film dann vorbei war, bin ich eine ganze Weile kleben geblieben, weil dann eine ganze Menge Leute noch Fotos von mir machen wollten, die dann merkwürdigerweise nie wieder aufgetaucht sind.
Stimmt, und du hattest
mehrere, ne? Ich hatte Visitenkarten dabei. Muss nochmal auf Facebook gucken, ich bin ja so selten auf Facebook, vielleicht bin ich da verlinkt worden.
Ja, das kann ich sagen.
Und da gibt es dann halt so Tumblrs, TARDIS Fashion und so, die sich halt nur damit beschäftigen, dass Leute sich halt eine TARDIS genäht haben. Ne? Und das war schon, das
ich
war
eine gestrickt.
Episch. Das war wirklich episch.
Ich habe eine ungefähr 40 cm hohe gestrickte TARDIS.
Das ist auch schön, eine Kuschel-TARDIS.
Ja. Na, mehr oder weniger kuschel. Ich habe Pappe unten reingepackt, damit sie stehen bleibt.
Oh, wir waren gestern im Elbenwald im Alexa und die hatten eine TARDIS-Teekanne.
Die eckige?
Die eckige.
Weil es gibt ja auch welche in rund, aber bei der eckigen ist immer das Problem mit, wie kriegt man da alles durch die Tülle raus?
Ich würde sie wahrscheinlich auch nicht als Teekanne benutzen.
Weil es gibt auch ein sehr geniales Tee-Ei als TARDIS. Und da überlege ich ernsthaft, ob ich es mir anschaffe.
Es gibt so viel Star Trek, sag ich.
Ist so ähnlich, Doctor Who, aber Doctor Who ist älter.
Doctor Who Merchandise.
Ja, und auch mehr. Und auch irgendwie, wenn man das also so sieht.
Und die Fans sind, glaube ich, eine Spur durchgeknallt, habe ich mal
gesagt. Ja, das glaube ich auch. Ja.
Also dafür, dass ich jetzt gleichzeitig dann überlege, ob ich mir ein Star Trek Next Generation Kleid nähe, so dass man das nicht merkt, dass ich ein Fankleid, lange Geschichte. Aber
naja, hattest du bei Twitter erwähnt.
Meine Muse hat eh einen Vollschuss. Was die immer will.
Ich habe gerade eine Zeichnung gemacht für ein Spitzentuch mit Schmetterlingen. Also von daher, deiner geht's
und,
gut.
Ja, und Schaltkreisen. Ich finde das toll.
Ja, aber Schmetterlinge, ich und Schmetterlinge.
Naja.
Bin ich ein Mädchen oder was?
Schaltkreise.
Ja.
Schaltkreise finde ich völlig vernünftig.
Ja, Schaltkreise. Das
müsste man häufiger mal verstricken. Oh, ich bin letztens, hat mir einer gezeigt, aufnähbare LEDs.
Das hätte da gibt es bei Nitti eine Tasche.
Eine Tasche und es gibt auch, ich habe hier ein Tuch dabei, das könnt ihr leider nicht sehen, das ist ein etwas bananenförmiges blaues Tuch.
Fotografisch festhalten.
Ja, das ist ein Muster aus der Nitti, eine große Strickmagazin im Internet. Und das heißt,
ich möchte dabei ganz dezent auch noch anmerken, die haben zwei Doctor Who Tücher.
Ach ja, richtig, die haben die Flowers of Traken, ne?
Nee, Perry's Paradox.
Oh, Perry's Paradox, habe ich auch gestrickt, sehr schön.
Benannt nach dem
Das hier heißt zumindest Bigger on the Inside von der Nitti. Und was man nicht sehen kann, ist, dass es tatsächlich ein Fries aus Tardissen hat. Mit, kann ich dir gerne mal rüberreichen. Ja, und da gibt es tatsächlich, glaube ich, eine Version, die sich LEDs in die TARDIS reingestrickt hat.
Es gibt dafür auch noch eine Umwandlung, dass du auch Daleks reinstrickst.
Ja, es gibt auch eine Möglichkeit, genau. Und das andere, was Lotta designt hat, ist Perry's Paradox. Das ist auch ein schönes, ist mehr so Cape, das müsste ich eigentlich nochmal stricken.
Es ist das Superhelden-Cape für die erwachsene Frau, wie ich so schön geschrieben habe.
Ja, genau. Und es trägt sich wirklich gut durch die Form. Also ich
kann selber nicht sagen, es ist noch in Bradford.
Ich habe es in Grau-Glitzer-Garn gestrickt. Das war sehr toll.
Mhm. Hm. Es ist benannt nach dem Hörspiel Perry's Pixen Paradox, was ein sogenanntes Companion Chronicle ist. Weil es gibt die Hauptserie von Doctor Who bei den Hörspielen, dann gibt es da auch noch wieder Spin-offs. Also falls man sich näher in das Thema reinarbeiten möchte, da kann man Geld und Zeit investieren, bis man blöd wird. Das sind dann sozusagen immer so Erzählungen. Sie haben angefangen mit Dramatic Readings, also nur eine Person erzählt. Mittlerweile haben sie so 2-3 Sprecher, aber immer noch eine Person erzählt hauptsächlich. Und da geht es halt um, was wäre, wenn mit diesem einen Companion? Nämlich.
Ja, oh, du hast es gefunden.
Na, einer im Chat hat das Foto.
Ja, das ist das Foto. Ist das nicht grandios? Ist
dürfen
das grandios
oder das grandios? Dürfen wir das in die Shownotes?
Aber bitte. Also, eins der beiden Foto ist von Heliantje und ein anderes ist von Rorwald Pirat, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, da müssen wir die
Urheber fragen. Es gibt tatsächlich von dem Abend nur 2 Fotos, die ich kenne und deswegen wollte ich schon immer mal
Ich habe noch welche auf dem
Kamera. Ja, ich sehe schon, das Kamera, geht nicht. Da ist jemand anders noch im Bild hinten. Ah, oh, nee.
Ah, retuschiert da raus.
Also ich habe technisch gesehen noch Bilder, aber die habe ich nicht ins Netz gestellt.
Okay,
also,
dann musst du mir mal überreichen.
Ich habe also die mit
hast
Annika
jetzt den
daneben.
Job, Daniela, finde mir ein Foto von dir, was ich benutzen kann. Und klär das bitte mit den Urhebern.
Das machen wir.
Sehr schön.
Das machen wir. Ich diskutiere immer noch mit Feenzeit, ob die mal ein Fotoshooting mit mir macht. Aber dazu müsste ich auch dann Dutzenden von Straßstein wieder ankleben. Die
oh ja.
Ich habe überall Streicherbein.
Ich habe Tage später Straßstein in meiner Wohnung gefunden.
Wir haben den Abend bei ihr begonnen und eine glitzernde Spur hinter mir hinterlassen.
Ist ja nicht so schlimm. Ich meine,
naja, kennst du den Spruch zum Thema, was Glitzer in der Bastelwelt ist? Ja. Das ist das sogenannte Herpes.
Glitzer ist der Herpes der
Bastelwelt. Du wirst es nie wieder los.
Nee. Aha. Ich meine, Straßsteine geht noch. Aber ja. Naja. Und es war vor allen Dingen, das Ulkige ist, es gibt für Straßsteine gibt es wie so einen Lötkolben, mit dem man die aufbringen kann. Die haben dann unten eine Schicht Kleber und dann setzt du den Lötkolben drauf und dann wird der Stein heiß und dann verschmilzt der Kleber mit dem Untergrund. Und das dauert 7 Sekunden. Und ich hatte mir eine Tüte mit 1440 Steinen gekauft und habe dann irgendwann mal durchgerechnet, dass das mit dem Lötkolben 28 Stunden dauern würde.
Mhm. War das bevor du nachdem du den Stoff falsch zugeschnitten hattest?
Ach. Ich habe meine Stola in der Mitte durchgeschnitten. Das war schon spät. Nee, das war sehr, das mit der Stola war eine der letzten Amtshandlungen. Naja, und dann habe ich halt mit verschiedenen anderen Sachen experimentiert, bis ich dann dazu gekommen bin, zu sagen, ich lege den Kram einfach auf den Stoff, halt das Bügeleisen 10 Sekunden drauf und dann sind alle glücklich. Und das hat auch relativ gut funktioniert dann.
Ja.
Ja, es war eine Schweinearbeit. Aber es hat sich gelohnt.
Es hat sich gelohnt. Ja. Ich bin ja nicht der Fan von Cosplay, aber das hat sich gelohnt.
Das war geil.
Ja, also was man da alles noch machen kann. Also wie gesagt, die Szene ist ja wirklich sehr, sehr groß.
Ja, das ist wahr. Das ist wahr. Ja. Ach shit, ich sollte irgendwann aufhören zu stricken hier. Moment, Sekunde.
Ja, wie gesagt, das Stricken machen wir dann nochmal gesondert.
Oh ja, da kann ich. Da haben wir auch
Stricken, Häkeln, Spinnen. Du kannst auch noch klöppeln.
Ich kann klöppeln. Aber Stricken, da kann man auch tolle Sachen. Also wenn ich erstmal ins Erzählen komme, was inwieweit Stricken was mit Programmieren zu tun hat, bleibt kein Auge trocken.
Aha.
Ja.
Ja, was haben wir noch nicht angesprochen von den, was aber wichtig ist für Doctor Who?
Was ist da nicht wichtig?
Also ich muss sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, ich fremdel gerade so ein bisschen, weil ich die letzten 2-3 Staffeln für problematisch halte.
Ich nur die letzte.
Oder die letzte, weil, also mein Problem ist, dass ich irgendwo tatsächlich ein bisschen zu doof für Zeitreisen bin. Also wenn es um die wirklich schlimmen Zeitreiseparadoxa geht, da steige ich dann irgendwann mental aus und denke mir, ja, wenn ihr das sagt.
Ja, das ist ein Argument, bei Stephen Moffat muss man mitdenken, bei Russell T. Davis hast du alles dermaßen mit dem Löffel gefüttert bekommen.
Ja, nein, aber das Problem an der Sache ist, dass ich jetzt in den letzten Folgen, also das sind die beiden Showrunner, in den letzten paar Staffeln,
Showrunner?
Also die den
Hauptschreiber und Produzenten,
Executive Producers waren so. Und ich habe in den letzten, also mir passiert das bei Doctor Who häufiger, dass ich das einfach unbesehen glauben muss, was da gerade in der Handlung passiert. Aber in letzter Zeit kam ich mir eben halt verstärkt irgendwie dämlich vor. Und es mehrt sich jetzt irgendwie Kritik aus der Szene, dass die eben halt wirklich, dass die Handlungsstränge wirklich überbordend barock werden und dann zum Teil auch, um eben irgendwie am Ende so eine Riesenauflösung herstellen zu können, dann auch Handlungslöcher in Kauf genommen werden. Und da
war bei Russell T. Davis schlimmer als bei Moffat.
Aber hier ist es, nee, irgendwie fühlt es sich aber schlimmer an und da komme ich immer mehr zu der Ansicht, vielleicht liegt es nicht daran, dass ich zu dämlich für die Sache bin, sondern vielleicht ist das wirklich einfach zu verworren, was da gerade abgeht. Ne? Und insofern, also ich komme ja gerade so ein bisschen wie ein St. Pauli-Fan vor irgendwie so. Es ist so man beachtet das, man beobachtet das mit einer gewissen Sorge und hofft, dass das wieder besser wird.
Meinst du nicht HSV?
HSV? Ich bin kein Fußballfan.
HSV ist gerade fröhlich am Absteigen. St. Pauli ist schon in der zweiten Liga.
Ja, eben. Und das ist eben so, vielleicht kommen wir wieder aus der zweiten Liga raus. Also ich bin gerade durchaus ein bisschen disenchanted, wie man so schön auf Englisch sagt. Es ist allerdings tatsächlich immer noch so, dass das eine schlechte Folge und eine schlechte Staffel von Doctor Who immer noch im Längen besser ist als das, was einem sonst so generell im Fernsehen
gezeigt wird. Ne? Ja, ja.
Ich habe da noch andere Lieblingsserien.
Die da wären?
Hauptsächlich White Collar gerade. Mhm. Ist zwar gerade die Staffel fertig, aber bei der hatte ich nämlich auch das Problem, dass mir der Anfang der Staffel einfach, ich fand's grottig. Ich fand vor allen Dingen den weiblichen Charakter, den sie eingeführt haben, ging gar nicht. Sie war so, sie haben sie so aufgebaut als so, weißt du, rote lange Haare, Nerdbrille, sie hat als Bibliothekarin gearbeitet, ne?
Mhm.
Es war eine Rolle, die sie gespielt hat. Und das fand ich genial. Und sie haben es wunderbar aufgelöst. Und mal wieder ein Cliffhanger, bei dem ich Leute umbringen möchte.
Naja, es gibt schon geile Serien, also ich bin zum Beispiel
auch ein großer Fan. Und mich zu zitieren, hübscher Hauptdarsteller.
Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von allem so historischen, so Tudors oder es gab so eine Art Prequel dafür, dass die tatsächlich die Rosenkriege beleuchtet hat, das hieß glaube ich auch The White Queen, ganz grandios und diesmal entlang weiblicher Linien.
Ah ja, der war
Wahnsinn, ich gucke auch viel Action und so, aber eben halt auch, ja. Science Fiction, alles was gerade so. Ich habe ein großes Faible für britisches Fernsehen und es macht mich sehr unglücklich. Es hat bis vor kurzem eine Webseite gegeben, die hieß thebox.biz. Und da hat es halt TV-Rips als Torrents gegeben und zwar alles. Also Nachrichten, Werbung und so weiter und so weiter. Und da konntest du quasi so per Torrent live britisches Fernsehen miterleben.
Ja.
Und die haben jetzt aus Copyright-Gründen dicht gemacht und ich bin jetzt gerade so ein bisschen am Schwimmen und fühle mich gerade so ein bisschen, als hätte man mir jetzt das Fernsehkabel gekappt.
IP ändern im Browser und dann kannst du BBC iPlayer, den ITV-Player und den Channel 4-Player gucken. Weil so gucke ich meinen Fernsehen.
Ja, das kann man machen. Ja, der iPlayer, weil ich vorhin sagte, kostenpflichtig. Der iPlayer ist natürlich nur kostenpflichtig auf dem iPhone. Als Webseite ist er nicht kostenpflichtig, nur man kriegt halt den Zugriff nur mit einer britischen IP. Nun gibt es Plugins. Ne?
Nicht, dass wir zu sowas raten würden.
Ja, ich weiß nicht. Also zum Beispiel der ZenMate-Plugin ist meines Erachtens nicht illegal.
Ja, das ist auch die Sache, dass in vielen, dass man ja darüber diskutieren kann, inwieweit TV-Rips tatsächlich legal oder illegal sind. Ne?
Außerdem bei dem Geld, was ich für Doctor Who ausgebe, kann ich mir ja wohl die Folgen fest live angucken.
Du, ich habe aber auch das Problem, ich renne schon eine ganze Weile durch die Gegend und versuche einen Video-on-Demand-Service zu finden. Und ich habe nun das Doppelhandicap. Ja, ich habe das Doppelhandicap. Ich bin A, ich habe kein iPad und ähnliches und B, operiere ich auf Linux.
Ja,
und damit bist du dann raus.
Wieso? ZenMate ist doch ein Plugin.
Ja, aber zum Beispiel, ich weiß nicht.
Mozilla-Plugin? Weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, aber bei den meisten echten Video-on-Demand-Services. Da, wenn du jetzt zum Beispiel
Viewster war
letztens zum Beispiel so ein Beispiel, die wo dann auch in den System Requirements nur drin stand, du brauchst Internet. Und dann bin ich Mitglied geworden. Und dann erst als das alles schon lief, hieß es dann, ja, und jetzt bitte Silverlight runterladen. Mhm. Und Silverlight gibt es halt nicht für Linux. Ja,
das möchte man auch nicht haben.
Ja, ja. Naja gut, aber ich würde ja tatsächlich für Inhalte bezahlen. Aber
genau,
man lässt
mich das geht mir ja auch so. Es ist oft so, dass man gehindert wird. Und wie gesagt, was du gerade sagst mit Linux, ist in der Tat der Punkt. Also da wird man wirklich noch daran gehindert. Also gerade gerade bei den Linux-Nutzern, also es gilt ja immer so dieses Vorurteil, die wollen eh nichts bezahlen, deshalb nutzen sie Linux. Das stimmt ja eigentlich gar nicht. Also ich glaube schon, dass das auch gerade bei den Linux-Nutzern viele Leute sind, die durchaus bereit wären zu zahlen. wenn man sie ließe, aber man lässt sie nicht. Das ist halt der Punkt. Oder man kriegt halt, wenn man bezahlt, so schlechte Qualität, dass man immer denkt, nee, das kann ja jetzt nicht sein. Ja? Also, wenn du dann irgendwo doch, also erstmal, mein Problem ist halt, dass ich seit einiger Zeit schon keinen DVD-Player mehr habe und auch mein Rechner keinen DVD-Fach mehr hat.
Yep.
Und dann ist natürlich das Problem, sonst muss ich mir meine DVDs und CDs irgendwie alle neu besorgen. Und irgendwie habe ich dann auch keine Lust, wenn ich schon mal bezahlt habe, nochmal dafür zu bezahlen.
Ja, das ist wahr, ne? Und das ist irgendwie, also da bin ich echt, ich würde tatsächlich für diese Inhalte bezahlen, aber man lässt mich nicht.
Ja. Ja.
Und das, das finde ich echt ätzend.
Ja.
Ja.
Genau. Gut, also ich glaube, bei Doctor Who ist man relativ gut dran, weil man halt viele Sachen eben auch über den iPlayer, wie gesagt, auch über die kostenlose Version finden kann und dann ist...
ich glaube, vieles von dem inoffiziellen Material, in Anführungszeichen, findest du tatsächlich auch über Torrents.
Ja.
Und
ja.
Da musst du dann allerdings schon mal ein bisschen Plattenplatz freimachen. Was waren das, die Hörspiele, was waren das, 59 Gigabyte?
Keine Ahnung, wir haben lange gebraucht.
Wir haben eine ganze Weile gebraucht.
Und das war nur die vom 8. Doktor.
Das waren nur noch nicht mal.
Also das sind nicht mal wirklich viele.
Mhm. Ja, ich habe mal, war mal auf irgendeinem...
und dieses eine Vereinzelte vom 5. Doktor, was ich da versteckt hatte.
Bei Veranstaltungen des Chaos Computer Clubs gibt es ja auch immer Leute, die da ihre Festplatten ins Netz hängen.
Mhm.
Und da gab es auch mal so kompakt einmal Doctor Who. Wieder, auch das wäre ja mal was. Und dann habe ich auch festgestellt, dass mein mitgebrachter Festplattenplatz nicht reicht.
Nein. Drücken wir es mal so aus. Ich habe zwei externe Festplatten. Die eine ist für Doctor Who, die andere ist für Backups.
Ja.
Und das meine ich ernst mit dem für Doctor Who, weil die ist voll. Das sind, weiß ich nicht, wie groß, aber es ist noch kein Terabyte, aber es ist eine Menge.
Ja, es waren, glaube ich, da auch 150 oder 180 Gigabyte, die man sich da runterladen konnte.
Also da habe ich mehr.
Ja, natürlich. Das war ja jetzt nur, was einer mal so angeboten hat. Und ich habe halt nicht so viel Plattenplatz gehabt.
Ich glaube, allein mit den Hörspielen kannst du monatelang durchhören.
Ja.
Müsste man mal durchrechnen, wie lange man sich, wie viel Zeit man sich nehmen müsste, um Doctor Who sich komplett zu verabreichen.
Das wird garantiert irgendjemand schon mal ausgerechnet haben.
Ja, ich glaube, da muss man das Zeitreisen vorher ordentlich üben, um genug Zeit zu haben. Ich bin ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Ne?
Also wie gesagt, ich arbeite mich gerade durch die Bücher durch. Ich habe noch nicht wirklich alle Hörspiele durch. Also diese ganzen Spin-Offs fehlen mir. Wie gesagt, hier Gallifreyan Chronicles. Das ist dann nur, also da sind dann zwei Companions, nämlich Lila und Romana 2. Auf Gallifrey spielt das Ganze und da habe ich mich noch überhaupt nicht mit beschäftigt.
Mhm.
Ich habe, glaube ich, erst drei Unbounds gehört. Das ist What If als Doktor, also andere Auslegung des Doktors. Da gibt es dann nämlich auch einen weiblichen.
Mhm.
Sie ist Supermarktkassiererin und hat ein Alkoholproblem. Aber sie ist trotzdem irgendwie cool. Also da gibt es so unendlich viel. Und ich muss bei den aktuellen Hörspielen aufholen. Da fehlen mir, glaube ich, wieder ein paar.
Mhm. Ja, also ich meine, auch so, wenn man so Revue passieren lässt, was da schon in den Serien so passiert ist, es ist einfach grandios, gerade also diese absurden Ideen, auf die manchmal kommen, ich weiß nicht, worum ging es denn auch noch, es gab doch diese eine Folge, wo der Companion die ganze Zeit mit so einem Käfer auf dem Rücken durch die Gegend.
Turn left.
Genau, den fand ich zum Beispiel auch irgendwie faszinierend. Und also ganz, ganz viele Folgen, wo eben genau mit dieser Zeitreisesache gespielt wird und so, also ich glaube nicht, also es gibt wirklich, mir fällt jetzt zum Beispiel spontan keine Folge ein, wo ich wirklich sage, boah, das war verschenkte Lebenszeit, die ich eigentlich lieber wieder hätte. Ja, ich weiß.
Nein, mir fällt exakt eine Folge ein, ich habe den Titel auch schon wieder vergessen.
Oh.
Das ist dieses Ding, was im Sand spielt.
Aha.
Wo die mit dem, aus dem Special-Jahr, wo die mit dem London-Bus auf diesem Alien-Planeten, wo nur Sand, Sand und Sand ist, landen und damit ist auch im Prinzip fast die gesamte Handlung erklärt.
Sand.
Sand. Sie durften in Dubai drehen, also musste man Sand zeigen.
Mhm.
Da dachte ich wirklich, das ist verlorene Lebenszeit.
Ja.
Die habe ich auch nur einmal geguckt.
Mhm. Ja, es gibt schon Sachen, wo man irgendwie denkt.
Und nee. Twin Dilemma. Der Klassiker.
Also ich kann mich an eine Folge erinnern, da wollen sich, glaube ich, irgendwie die Menschen umbringen oder so. Werden von so außerirdischen ferngesteuert. Und da ist eigentlich so eine ätzende Premierministerin, die fand ich total daneben.
Ah, Miss Harriet Jones.
Und ja, und dann auch, nee, also das, die Folge hat mir nicht so zugesagt. Also es gibt
das
so Folgen.
Das war das erste Weihnachtsspecial mit David Tennant.
Mhm.
Ja, genau. Ja, es war ein Weihnachtsspecial.
Und das war die beste David Tennant, das war die zweitbeste David Tennant-Folge, die es gibt.
Ach, aha.
Er schläft die meiste Zeit.
Lotta ist kein großer Freund von David Tennant. Ich verrate hier mal ein großes Geheimnis.
Verstehe. Ja.
Das ist eine leichte Untertreibung, die dann jeder da von sich gibt.
Wie du weißt, neige ich zu einem geradezu britischen Understatement.
Ja. Eine großartige Folge war die da, wo die da irgendwie den Untergang des Sonnensystems da beobachten wollen. Und,
ja.
Wo es dann die letzte Überlebende der Erde gibt.
Ich hatte so gespannte Haut.
Ja, das war super.
Aber das war auch irgendwie so.
Da habe ich mich ja köstlich amüsiert.
Ist auch irgendwie eine der ersten oder zweiten Folgen gleich so.
Ja, ist glaube ich die zweite.
Die zweite, so was wollen wir machen? Oh, lass uns das Ende der Welt angucken. Ne?
Genau.
Und dann sitzt man halt wirklich in der VIP-Lounge über dem, über unserem Sonnensystem und guckt.
Aber damit sprichst du ein schönes Problem an, was ich mit der gesamten Christopher Eccleston-Staffel habe.
Ja, das wäre?
Es spielt entweder auf der Erde oder in einem Orbit direkt um die Erde.
Aha, ist mir noch nie aufgefallen.
Ja, es ist nicht ein einziger Alien-Planet.
Aha.
Aber da kamen ja viele Aliens vor in der Folge.
Ja, aber du bist nicht auf einem einzigen Alien-Planet.
Ach so,
du bist immer nur auf der Erde oder um die Erde.
Okay.
Okay, ja.
Ja, ist mir nie aufgefallen.
Ja.
Nee, es gibt also wirklich...
Fand ich jetzt auch nicht so störend.
Naja, wenn man es mit Classic vergleicht, da gibt es teilweise komplette Staffeln, wo nicht ein einziger Mensch rumhüpft, weil der Companion nicht menschlich ist.
Mhm. Ja.
Also das
ist nicht die, die Folge mit dem Wal im All. Es klingt dämlich, ich weiß.
Ja, aber die ist mit Matt Smith.
Ist das schon Matt Smith?
Ja.
Krass. Es gibt eine Folge, wo eine Stadt auf einem großen Space Whale aufgebaut ist und man dann am Ende überlegen muss, wie man mit dem verfährt. Echt? Den hätte ich jetzt zu Eccleston gepackt.
Nee, krass. Aber es ist ja fast genau so wie die Folge, die wir gerade hatten mit die da heißt.
Ha.
Ja, man erinnert sich dann nicht mehr so an die Titel und so.
Nee, also eben.
Das ist dann irgendwie verwirrend.
The End of the World.
The End of the World, kreativer Titel, genau.
Genau, ich glaube, das Ende des Universums haben wir uns dann auch angeguckt, ne, unter Tennant?
Ja, das ist da, wo der Master wiederkommt.
Mhm.
Aber da siehst du nicht direkt das Ende des Universums, bis so 2 Minuten davor.
Ja.
Es ist im Prinzip alle Sterne im Himmel schon aus. Mhm. Wir sind auf einem kleinen, kalten Stückchen Stein.
Ist das nicht die mit Than, Thor?
Ja.
Ja, das ist irgendwie lustig. Da ist eine Spezies, die so ein bisschen insektoid aussieht. Und bei denen ist das linguistisch so, dass sie jeden Satz mit Xan anfangen und mit Thor aufhören. Und da gewöhnt man sich auch relativ schnell dran. Und dann irgendwann sagt dann einer zu ihr, probier's doch mal ohne. Und dann macht sie so ganz verstohlen, sagt sie dann irgendeinen Satz ohne diese beiden Suffixe. Und ich fand das irgendwie so lustig, dass da auch wieder so auf so einer ganz kleinen Ebene mit so kleinen Dingen gespielt wird. Ne? Fand ich irgendwie witzig.
Das ist, das ist oft so, dass da irgendwelche Kleinigkeiten sind, die halt schön sind.
Ja, das Universum erst reich machen. Ne? Und
ja. Genau. Also wie gesagt, können wir rundum empfehlen.
Ja.
Jetzt mal die Sprachenfrage.
Die TARDIS übersetzt alles.
Das ist auch eine Frage. Nein, ich meine jetzt die äußere Sprachenfrage. Also ihr seht wahrscheinlich alles auf Englisch,
ja,
ne?
Ja, ja.
Ja, ich auch. Aber kann man auf Deutsch da irgendwas?
Also wenn man dem Englischen gar nicht mächtig ist, kann man es auf Deutsch gucken. Aber es gibt halt so ein paar Übersetzungsprobleme. Zum Beispiel wie der Sonic Screwdriver heißt auf Deutsch Überschallschraubenzieher, was technisch falsch ist. Weil es ist nicht Überschall, es ist nur Schallschraubenzieher.
Der Sonic Screwdriver ist sozusagen die Waffe oder Hauptwerkzeug des Doktors.
Es ist keine Waffe.
Ja, aber es
wie
ist
der War Doctor explizit gesagt hat, es ist so, keine Waffe.
So eine Art Scanner und man kann alle möglichen Sachen damit machen.
Also wenn man den 10. Doktor anguckt, ist es ein Zauberstab.
Ein technologischer Zauberstab.
Weil der macht alles damit.
Sehr lustig.
Mhm.
Und auch so ein typisches Merchandise-Ding, ne? Wobei ich feststellen muss, ich besitze gar keinen.
Ich besitze 2. Ich besitze auch einen Laser-Screwdriver.
Hm. Es gibt ja tatsächlich den Sonic-Screwdriver.
Weil die gibt es als Kuli zum Schreiben und da habe ich welche.
Es gibt den Sonic-Screwdriver, den gibt es ja tatsächlich als
Universalfernbedienung?
Nee, und als Schraubenzieher, das finde ich besonders lustig. Also
es gibt auch Universalfernbedienung, was ich auch sehr genial finde.
Ich auch spannend, ja. Mhm.
Ja,
und sie siezen sich in der deutschen Übersetzung, also der Doktor und die Companion siezen sich in der deutschen Übersetzung, was zugegebenermaßen bei den aktuellen Folgen ein Überbleibsel aus den 90er-Jahre-Synchronisationen ist. Es ist aber trotzdem etwas befremdlich anzusehen.
Ja. Gibt es denn alle Folgen überhaupt in Deutsch?
Nein. Also es gibt den sechsten Doktor, den siebten Doktor und den achten Doktor theoretisch auf Deutsch.
Was heißt theoretisch?
Es gibt sie nicht auf VHS oder DVD zu kaufen. Mhm. Es gibt sie gar nicht zu kaufen. Sie existieren irgendwie.
Mhm.
Also es gibt bei YouTube zum Beispiel ein paar Ausschnitte aus The Five Doctors, was sehr, sehr, sehr lustig ist, anzuhören ist, weil, wie gesagt, fünf Doktoren und alle der gleiche Synchronsprecher.
Oh.
Weil ist ja der Doktor. Also haben sie den gleichen Tolle Synchronsprecher Idee. Genommen. Oh, und sie hatten halt keinerlei Budget. Man muss eine Lanze brechen. Sie hatten absolut kein Budget und keine Ahnung von der Serie. Dafür ist es echt gut geworden. Ist halt trotzdem lustig anzuhören, dass sich die gleiche Stimme untereinander unterhält.
Was ist das?
The Five Doctors?
Ja.
Das war zum 20-jährigen Jubiläum.
Mhm.
Haben sie halt auch eine Multidoktor-Folge gemacht.
Aha.
Mehr oder weniger fünf Doktoren in einer Folge.
Mhm.
Also mehr oder weniger, weil leider war der Darsteller für den ersten Doktor schon verstorben.
Mhm.
Da haben sie dann jemanden gefunden, der so ähnlich aussieht. Der hat ihn gespielt.
Mhm.
Und Tom Baker, der den vierten Doktor gespielt hat, der kurz vorher regeneriert ist, wollte nicht mitspielen, was durchaus verständlich ist.
Mhm.
Da haben sie dann ein paar Szenen genommen aus einer Folge, die es nie ins Fernsehen geschafft hat, weil die ist nicht fertig gedreht worden.
Mhm.
Das berühmt-berüchtigte Shada. Die einzige Folge, die je von Douglas Adams geschrieben wurde.
Mhm.
Der nämlich mal Script-Editor bei Dr. Hoover.
Ah.
Der schlechteste Script-Editor, den die je hatten, der hat sich die ganze Zeit mit seinem Nebenjob beschäftigt. Was man ihm nicht verübeln kann. Weil er hat da so eine komische Radiosendung noch produziert und geschrieben.
Ja, ja.
Zu der Zeit und dementsprechend war der nicht wirklich gut bei Dr. Who.
Mhm.
Der hat auch das schon mehrfach erwähnte City of Death so weit umgeschrieben, dass es nichts mehr mit dem Originalscript zu tun hatte und dementsprechend sehr, sehr, sehr stark von Douglas Adams geprägt wurde.
Mhm.
Schon einige hier, Neil Gaiman hat auch zwei Folgen.
Wobei man von der einen abraten muss.
Von der mit der TARDIS?
Nee, von der mit dem Cyberman.
Ja, das ist halt so ein bisschen blöde. Sie neigen dazu, so Kracherbösewichte so lange zu benutzen, bis sie abgenutzt sind. Ne? Also gerade die Daleks oder auch die Cybermen, die habe ich eben halt das erste Mal gesehen, als bei Torchwood irgendjemand sagte, oh mein Gott, das sind die Cybermen und irgendwie rundherum sich alle erstmal eingenässt haben vor Angst. Und
der Cyberman in der Folge sah nicht gefährlich aus.
Ja,
sie hatte ein Bikini an und hochhackige Schuhe.
Ja. Und und dann, sie werden aber immer und immer wieder benutzt und auch unter immer absurderen Situationen trifft man sie halt wieder, weil sie auch jedes Mal wieder aufs Neue völlig vernichtet werden. Das heißt,
das ist aber auch eine Sache, die bei New Who ist. Bei den alten Sachen wurden sie nie völlig vernichtet.
Ja, ne, also es wird dann völlig vernichtet, sodass, wenn du sie dann wieder benutzen willst, musst du ziemliche Verrenkungen anstellen, um überhaupt noch irgendwo ein Exemplar zu finden. Und von da aus kannst du dann nur noch absurder werden. Und das ist also sowohl die Cybermen, die haben also stark verloren, die Daleks, bei denen ist das auch so, da hört man, dass das eine Copyright-Frage ist, dass sie also mindestens einmal pro Staffel irgendwo ein Dalek durchs Bild fahren müssen, weil sie sonst die Copyrights verlieren. Deswegen,
wenn es Smarties-Daleks gab?
In verschiedenen Farben, das war nicht so lustig. Und wir sehen das jetzt langsam, die Weeping Angels sind jetzt auch schon mehrfach aufgetaucht, wo ich auch da sage.
Ja, nach Blink hätte man sie eigentlich theoretisch.
Ja, man hätte sie eigentlich sofort. Ich meine, sie waren irgendwie, Blink war grandios, das hätte man so stehen lassen müssen inzwischen.
Ja, vor allem das Ende von Blink.
Ja.
Also diese Szenen am Ende,
ja,
das ist super.
Man hätte sie einfach als einzelnes Highlight stehen lassen müssen. Inzwischen sind sie 3-4 Mal wiedergekäut worden und das.
Wobei ich diese kleinen Babyputten auch wieder gruselig fand.
Ja.
Das lag daran, dass es Babyputten waren und ich Babyputten nicht ausstehen kann.
Hm. Ne? Und
ja, gut. Also, aber die Cybermänner heißen auf Deutsch ja auch Kübermänner.
Kübermänner! Also ich weiß nicht, ob sie in den aktuellen Staffeln auch Kübermänner übersetzt wurden. Aber bei den 90er-Jahr-Übersetzungen war es dann halt die Kübermänner.
Das ist auch lustig.
Ja, ist deutsche Übersetzung von Cybermen. Also es ist schon sehr wortwörtlich, aber das ist, wie gesagt, die wurden 92 teilweise übersetzt und da gab es halt abenteuerliche Sachen.
Ja, aber es lief oft gerade über Science-Fiction-Übersetzungen. Also ich habe eine Bekannte gehabt, die hat ihre Masterarbeit, glaube ich, oder eine ihrer Hausarbeiten über die deutsche Übersetzung von Babylon 5 geschrieben. Also gerade bei Science-Fiction-Übersetzungen, das ist auch mal ein Fass, das man mal aufmachen müsste. Ne? Also da kann man auch, insbesondere wenn die Leute dann nicht mit demselben Herzblut irgendwie an die Übersetzung rangehen, da kann man also auch stundenlang drüber schwadronieren. Was über
wo ja, oder wie gesagt, du hast dann das Problem, dass du was übersetzen musst, von dem es schon mal eine Übersetzung gab und das dann weiterführen musst, auch wenn du es eigentlich gar nicht willst. Wie gesagt, Überschallschraubenzieher.
Ja.
Den es aber zugegebenermaßen beim sechsten und siebten Doktor nicht gab.
Ja.
Weil der fünfte Doktor hat ihn beim Fire of London verschusselt.
Tja, dumm das.
Ja, wenn man treibt, er war ja auch mehr oder weniger dran schuld.
Ja.
Ja, wer darauf hingewiesen, dass wir ein bisschen zu viel spoilern.
Wie kann man eine Serie spoilern, die seit 50 Jahren läuft?
Ja, vor allen Dingen, es ist so viel. Also wenn man da an einer Stelle...
Also ich habe die meisten Sachen, die ich schon mal über irgendeine Folge gehört hatte, vorher irgendwie komplett vergessen, bis ich bei der Folge war.
Was ja, ich weiß auch nicht mehr, wo wir da gespoilert haben. Hier steht nur, das ist kein Eccleston-Folge spoilert. Das ist doch die Auflösung der ganzen Sache. Naja, gut, was? Okay. Keine
Eccleston-Folge?
Keine Ahnung. Also wir brauchen das nicht, weil also okay. Wir bemühen uns nicht zu spoilern.
Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist, aber ich sage das jetzt nicht, um es nicht zu spoilern.
Genau. So. Ja.
Ja. Genau.
Und ich finde.
Ach, das mit dem Wal.
Ich finde, das ist auch. Es ist auch nicht schlimm. Also bei so vielen Folgen kann aber auch mal die eine oder andere gespoilert sein, weil die Leute noch genug andere sehen.
Es gab letztens ein sehr schönes Interview mit Martin Freeman, wo er halt im Prinzip den dritten Teil vom Hobbit gespoilert hat. Und der wurde halt vom Interviewer darauf aufmerksam gemacht, dass das ein Spoiler wäre. Und Martin Freeman nur, das ist ein uraltes Buch, wie kann man das spoilern?
Ja, ja, genau. Das kann man nicht spoilern, weil man das alles schon kennt. Genau.
Oder zumindest kennen sollte.
Ja, ja.
Gib zu, ich habe den Hobbit nie fertig gelesen.
Ja, manchmal glauben ja halt die Leute, die Filme machen, dass die Leute das nicht kennen. Also das mir aufgefallen ist, weil du vorhin Asimov auch erwähnt hast, ich habe natürlich die Asimov-Sachen auch gelesen und irgendwie wieder vergessen, dass ich sie gelesen habe. Und dann habe ich irgendwie den Film iRobot gesehen.
Und es kam dir so bekannt vor?
Und dann denke ich, Moment mal, was wundern die sich alle? Wir wissen doch alle, wer, naja, das darf ich auch nicht spoilern.
Ich habe tatsächlich auch nicht gesehen.
Wir wissen doch alle, was hier gespielt wird, um es so auszudrücken. Das ist doch gar keine Frage, das weiß doch jeder. Und dann ist mir irgendwie aufgefallen, klar, natürlich, jeder, der das gelesen hat und
ich meine, also auch zum Beispiel bei den Harry Potter Filmen, ich gehöre nicht zu den Leuten, die vorher nochmal eben fix das Buch lesen, sondern ich habe die Bücher irgendwie vor 10 Jahren
oder so. Ich habe die Filme einfach irgendwann nicht mehr geguckt.
Und insofern gehe ich dann auch relativ unbeleckt wieder an die Filme ran. Ne? Aber ich muss auch sagen, also ich glaube auch gerade bei diesem ganzen Kübel an Informationen, den wir da gerade jetzt über der Zuschauerschaft ausgeschüttet haben, da dann sich an einen einzelnen Spoiler zu erinnern.
Naja, okay. Gut, es gibt die Shownotes und da gibt es halt Leute, die hier ziemlich intensiv mitschreiben und dann kann man natürlich nachgucken. Naja, weiß ich nicht.
Ja, aber dann muss man ja schon explizit suchen.
Genau. Also ja, ja. Den Podcast nicht nochmal speziell hören, wenn ihr einfach mal 200 Jahre Doctor Who nachverfolgen wollt. Also ja, kann ich verstehen. Es gibt auch viele Folgen, die tatsächlich so überraschend enden, dass ein Spoiler wirklich gemein wäre. Aber ich glaube, da sind wir also von den größeren Dingen.
Du meinst, weil bei der Folge A Good Man Goes to War ich Twitter anhatte, bevor ich die Folge gesehen hatte.
Ich hatte bei Children of Earth, habe ich mir einen Spoiler über Yanto eingefangen. Ah, Mist.
Das war ein Vorteil, die Folge habe ich wirklich live gesehen.
Shit.
Also und hab danach gefeiert, was bei LiveJournal und Tumblr abging.
Oh, Leute. Ja, das ist schon ärgerlich.
Das ist halt, weil ich ja Sachen immer zeitversetzt konsumiere, ist das doof.
Deswegen versuche ich es bei Doctor Who dann wirklich.
Genau.
Bei Doctor Who versuche ich es wirklich live zu gucken, weil es ist einfach. Entweder man geht gar nicht ins Internet und dann nur die Folge explizit gucken und alles drumherum ignorieren, bis man fertig gesehen hat, oder man guckt es live.
Ja. Muss ich denn letztens auch noch?
Ach, das ist unmöglich.
Ach, ich glaube, hier bei Sherlock war das auch so, dass du Internet abschalten musstest, um.
Ja, ja. Das stimmt.
Ich habe da irgendwann festgestellt, dass du es noch nicht gesehen hattest. Ne?
Ja.
Ich hab's ja auch später erst gesehen.
Das ist so, wenn man so durchs Internet läuft, so la 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 la.
Ich hab's ja auch später erst gesehen, dass die dritte Folge der dritten Staffel dann da war, so gleich am Stück. Und das war auch keine gute Idee, weil natürlich vorher alle erzählt haben, was ist. Ne?
Das Lustige war, ich war zufällig gerade 2010 in England, als hier Sherlock lief. Und hatte die ersten 2 Folgen gesehen und dann in England die dritte Folge geguckt und dann so, aber da kommt ja demnächst die nächste und dann so, shit, das war die Staffel. Fuck.
Ja, ja, es ist eine britische Staffel. Du hast Glück, wenn du 4 Episoden bekommst.
Mist. Naja.
Du, ich hoffe immer noch darauf, dass es mal eine zweite Staffel von Dirk Gently gibt.
Von was?
Dirk Gently. Das
Ach, Dirk Gently. Nee, oh, nee, den fand ich nicht gut. Ich dachte, du redest von George Gently, weil von dem gibt es mittlerweile 7 oder 8 Staffeln.
Ja, ich weiß. Aber ich meinte Dirk Gently von, wie heißt er? Hatten wir doch eben. Douglas Adams geschrieben und von dem großartigen Stephen Mangan gespielt. Den ich übrigens gerne als Doktor sehen würde. Der ist so ein schön verpeilter Charakter, der kann so schön verpeilte Charaktere spielen.
Ja, naja, es ist halt eine schwierige, ja, mit dem Spoilern. Also ich zum Beispiel hätte gerne noch mal, ich hatte ja auch Fragen, gerade bei Sherlock zu bestimmten Dingen. Also zum Beispiel in der 2. Folge der 3. Staffel gibt es da so eine bestimmte Art, jemanden umzubringen. Und ich bin der Meinung, dass das nicht geht. Das kann ich natürlich nicht öffentlich diskutieren, weil die Leute dann schon die Auflösung der Folge haben.
Ja. Andererseits ist, ich meine, es ist, wo man das tatsächlich verstehen kann, ist zum Beispiel hier Game of Thrones. Mhm. Da knallen dann ja die Buchleser und die Fernsehseriengucker auch gerne mal aufeinander, wo dann, wo ich auch finde, dass also diese dieses Argument so, ey, die Bücher gibt es seit 20 Jahren, da kannst du nicht mehr spoilern. Das finde ich jetzt ein bisschen gemein, weil ich finde,
ja,
diese,
weil die Bücher,
diese Bücher
kannte,
die,
ja,
die sind, die gehören halt nicht so zum Allgemeingut und ja, jetzt die Serie
zu spoilern. Weise, ich kannte, also in meinem Freundeskreis waren die Bücher scheinbar so verbreitet, dass mir, bevor überhaupt über die Fernsehserie geredet wurde, also bevor die überhaupt angefangen haben, sich Gedanken zu machen, ob wir es verfilmen.
Stimmt.
Diese Bücher bei meinem Freundeskreis schon so verbreitet waren, dass mir
ja,
dieses Buch
ein
Begriff war.
Du bist ein Nerd. Also ich habe das auch. Ich hatte auch, als dann die Serie kam, denke ich, ach, das ist ja die Serie zum Buch. No, und ein Buch
hatte,
hatte,
niemand, gehört, nee,
hatte niemand gehört sonst.
Nee.
Und das ist schon...
Nee, ich kannte das auch nicht. Ich habe sie dann in einem, ziemlich genau in einem Zug durchgelesen.
Um Gottes Willen.
Und das Lustige war, ich war davon ausgegangen, dass es nur 5 Bücher gibt und hatte dann so gelesen, dass ich dann irgendwie nur 2-3 Monate auf das nächste Buch warten musste und habe mir gedacht, so yes, alles richtig gemacht, bis mir irgendjemand gesagt hat, Schnucki, es gibt 7 Bücher. Du wirst genauso noch ein Jahrzehnt auf die Auflösung warten, wie wir alle anderen auch.
Mhm.
Mist.
Mhm. Ah ja, gut. Also das, ich habe ja weder die Serie noch die Bücher gelesen, aber ich denke, ich werde das mal machen, wobei ich immer noch nicht weiß, womit ich anfangen soll. Ist ja immer so, wenn man mit den Büchern anfängt, dann hat man anschließend bei der Serie, sagt man immer, oh nee, oh, habe ich mir ganz anders vorgestellt und so.
Finde ich nicht. Also ich finde, Game of Thrones ist wirklich gut umgesetzt. Mhm. Und selbst wo, da, wo sie es für mich anders gemacht haben, haben sie es auf eine andere Art und Weise richtig gemacht. Also ich finde, wirklich toll umgesetzt. Und ich meine, ich mache das ja nun häufig dadurch, dass ich auch sehr schnell lese. Ich behalte auch nicht immer alles. Also ich lese Bücher nicht, um mich 10 Jahre später noch dran zu erinnern, sondern
ja,
ich lese
stimmt.
Bücher, um mich in dem Moment, da drin abzutauchen. Und insofern, wenn ich dann tatsächlich, wenn es wie bei Harry Potter zum Beispiel,
genau,
ich erinnere
mich
schon gar nicht mehr an den Kram.
Genau.
Und das hat bei Game of Thrones extrem gut geklappt, muss ich sagen. Und ich,
ja gut, das ist natürlich eine Möglichkeit. Mhm. Ja, dann fahr
also ich kenne das auch von Leuten, die machen das bei Serien, die halt zu Büchern sind. Sozusagen die ersten 2 Folgen gucken, damit du weißt, wie die Schauspieler aussehen. Und dann die Bücher anfangen, weil sonst hast du nicht das Problem, dass du, wenn du die Bücher gelesen hast, ein Bild von den, Charakteren hast und dann dich im Film umgewöhnen musst.
Und Game of Thrones ist grandios, also als Serie auch.
Ich hab's ja versucht zu gucken, aber ich hab's so überhaupt nicht mit Mittelalter-Fantasy. Also das ist ja so nicht mein Fall.
Ich find's gut.
Ja, ist auch nicht so mein Fall. Also ich meine, ich bin ja schon bei Tolkien bin ich ja schon, also die Filme. Ich bin genau 2-mal im Kino eingeschlafen. Das erste Mal war bei dem Zeichentrickfilm The Little Hobbit aus den 80er Jahren. Da bin ich das erste Mal eingeschlafen.
Krass, ja.
Und das zweite Mal im Kino bin ich eingeschlafen, dann bei Herr der Ringe Teil 1.
Ja.
Und da ist, wenn die da diese ewigen Schlachtszenen haben, wo da nichts passiert, dann schweift man den Gedanken ab und ist eingeschlafen. Also das ist.
Ich muss sagen, der kleine Hobbit, eins der wenigen Bücher, die ich nie fertig gelesen habe, weil ich es zu lange hat mich fand.
Ja, ich habe es letztens gelesen, ich habe mir diese süße kleine Pocket-Ausgabe gekauft, die ist so drollig. Und habe das also mit großem Gusto gelesen, muss ich sagen. Aber ich fand, was ich bei Herr der Ringe lustig fand, ist euch mal aufgefallen, dass das letzte Drittel nur noch aus Wasser besteht? Das ist mir dann aufgefallen, als ich einmal, ich habe den irgendwie,
glaube ich, Filme alle nur einmal gesehen,
ich habe die mehrfach im Kino gesehen. Und ich habe einmal den Fehler gemacht, in der Pause nicht Pipi machen zu gehen. Und kein Scheiß, das letzte Drittel des Films besteht aus Wasser.
Ja, ich war mal, da gibt es diesen Film Magnolia. Wo es auch ständig regnet in dem Film. Irgendwann regnet es auch Frösche und so. Also das ist ein bisschen absurd. Und es hat Überlänge, es regnet ständig.
Ja.
Und dann wird darin auch noch eine Szene, wo irgendwie Leute im irgendwie ein Junge, glaube ich, im Fernsehen ist und nicht auf die Toilette gehen kann. Weil er gerade im Fernsehen ist, im Fernsehstudio.
Ja.
Und da musste ich dann auch
auf der die Toilette.
Der funktioniert
also auch sehr schön
das
auf der Metaebene.
Auf der Metaebene. Also das ist das einzige Mal, dass ich so richtig Drang hatte da. Ich musste raus auf die Toilette.
Das war aber das Schöne beim letzten Hobbit-Film. Wir hatten ja eine Ausstrahlung gefunden, die auf Englisch war, mit Pause und in 2D.
Mhm. Schick.
Wir waren
ich habe
so
den zweiten Hobbit-Teil noch nicht gesehen. Ich hoffe, der läuft noch irgendwo.
Spoiler, es gibt einen dritten.
Ich habe das Buch gerade gelesen, es ist schwer, mich zu spoilern. Aber wir schweifen gerade richtig ab.
Wir schweifen gerade richtig ab, genau.
Dann kommst du auch locker wieder auf Dr. Who.
Noch abschweifenderweise sagen, dass ich es auch schwierig finde, wenn man eine britische Serie dann als Remake, als amerikanische Serie sehen
sieht. Ja, vor allen Dingen, da ja die amerikanischen für gewöhnlich nie gut sind.
Hatte ich ziemliche Probleme damals mit, wie hieß das noch, Queer as Folk.
Obwohl, da fand ich das Amerikanische besser als
die
das Britische.
Die Amerikanische war hinterher besser. Also ich fand die Amerikanische auch sehr drollig.
Hauptdarsteller hübscher.
Weil die ja in Toronto aufgenommen wurde, obwohl sie ja nicht in Kanada spielt, sondern in Pittsburgh. Und das wusste ich erst nicht. Und ich war halt ja mal einige Zeit in Toronto. Und dann dachte ich immer, Moment mal, diese Kneipe, die kenne ich doch. Woher kenne ich diese Kneipe? Da war ich schon. Und dann irgendwann kam dann raus, ah, ist Toronto, klar, ja. Und
wobei, zu dem Thema Queer as Folk möchte ich anmerken, ich möchte auch bitte schön einen kleinen Roboter K9 mit Fernbedienung zum 30. damit das schon mal notiert ist.
Okay. Und jetzt auch House of Cards. Dann habe ich die amerikanische noch nicht gesehen. Die soll ja sehr gut sein, aber die britische habe ich gesehen. Da fand die auch sehr gut. Aber auch alle drei Staffeln.
Es gibt eine sehr, sehr, sehr grandios üble, eigentlich, ich glaube, nicht mal ausgestrahlte Version von Coupling auf amerikanisch. Sie haben wirklich exakt die gleichen Dialoge genommen mit anderen Schauspielern. Es ist zum Wegschmeißen schlecht.
Ich verstehe das aber wirklich nicht, weil ich ja nun gerade, ich gucke halt viel britisches Fernsehen. Was ich zum Beispiel total auch liebe, ist, wenn man mal so skandinavisches skandinavische Sachen abkriegt, siehe halt, dass sie jetzt hier zum Beispiel The Girl with the Dragon Tattoo neu gemacht haben in Amerika. Ich verstehe es nicht. Die Originale.
Ja, guck dir The Following an. Das gibt's auch eine sehr schöne dänische und das amerikanische habe ich noch nicht gesehen.
Und ich meine, ich liebe das, zum Beispiel gerade skandinavische Sachen zu gucken. Es gab vor einer ganzen Weile gab es mal irgendwie so einen Mehrteiler über irgendwie so eine dänische Sondereinheit oder so. Das habe ich mit Gusto geguckt, einfach weil man auch dieses Lokalkolorit kriegt. Und, ja, und ich meine, ja, die Geschichten, die ähneln sich, ja, aber sie werden dann subtil doch noch irgendwie anders erzählt. Und dann dieses, ich finde, die Amerikaner, die beschneiden sich da selber, indem sie einfach dieses Ganze über Bord kippen und nochmal neu drehen. Und da war ja auch hier, siehe Nightwatch, dieser komische Film, den sie dann mit Ewan McGregor neu gedreht haben. So, ich meine,
Screen. War das dieses Vampir-Dingens?
Nee, das war irgendwas in der Leichenhalle. Und war ein toller Film, ein kleiner Film, aber das Original war in Ordnung. Ich meine, jetzt Screentime für Ewan McGregor ist irgendwie immer eine gute Idee, aber es tut nicht Not und dadurch, es trägt nicht gerade dazu bei, dass die Amerikaner aus diesem, in dieser eigenen Suppe kochen, rauskommen. Ne? Und ich, wie gesagt, also ich verstehe es nicht.
Da ist ja das schöne, man versteht Doctor Who dürfen, also der Doctor Who sind die, wurde ja durchaus schon mal angefragt, dass sie es machen und die Rechte werden nicht rausgegeben.
Ja.
Was sehr beruhigend ist.
Finde ich gut. Also ich verstehe es nicht. Also wie man sich so,
kennst du, so einigeln kann. Kennst du Blackpool?
Klingelt leise.
Das ist so ein Musical-Krimi-Dingens, was in Blackpool spielt.
Aha.
Also sie brechen dann ab und zu mal in Popsongs aus und tanzen. Ist ein bisschen skurril, aber es ist halt britisch. Davon gibt es auch eine atemberaubend schlechte Pilotfolge von den Amis mit Hugh Jackman in der Hauptrolle. Das ist so übel.
Ja. Schade drum.
Also es gibt viele solche Fälle. Also bei dem Film zum Beispiel, wo ich es auch ganz krass finde, ist Nikita. Ich weiß gar nicht, wie also La Femme Nikita auf Französisch, wie das auf Amerikanisch heißt. Es gab jedenfalls ein Remake, den habe ich auch gesehen. Und in diesem Remake, Warner Brothers, Point of No Return, The Assassin. Da ist unmöglich. Also die ganze, es ist im Original ein ziemlich, da gibt es ziemlich viel Kritik an Politik und so. Und
das ist geht im doch Remake bei den Amis dann
raus,
immer nicht.
Völlig raus. Oder eine andere Sache, wo ich auch enttäuscht war, eine Serie, Die Brücke. Eine skandinavische Serie.
Ja, die kenne ich. Davon gibt es ein Remake.
Und davon gibt es ein Remake. Und ich habe von dem Remake nur die erste Folge gesehen, habe gesagt, nee, geht nicht. Also sie haben sich sehr als Original gehalten, ist auch der gleiche Produzent. Also es ist wirklich die Story, die gleiche Story, deshalb braucht man es wahrscheinlich nicht zweimal zu sehen. Verlagert an die mexikanisch-US-Grenze, also El Paso, wo halt.
Aber da fehlt einem doch die Brücke.
Doch, da ist eine große Brücke.
Da ist eine große
Brücke. Und von daher passt das. Aber das Remake, nee. Also vor allen Dingen, du bist im Original, das ist viel mehr auch unsere Lebenswelt, weil das halt in Dänemark bzw. Schweden spielt, an der Grenze und die Leute, der Journalist fährt ja immer zum Party machen nach Berlin und so. Also das ist irgendwie, kann man sich da reinfinden und das andere ist irgendwie, weiß ich nicht.
The Bridge habe ich übrigens sehr abenteuerlich gesehen, halb auf Deutsch, halb auf Englisch. Dafür, dass es ja keine dieser Sprachen im Original ist.
Naja, das ist keine, wobei ich mich da frage, wie sie es gemacht haben, weil ja da auch ein deutscher Schauspieler mitspielt, der ja dann auch irgendwie Dänisch sprechen muss, was bestimmt komisch klingt. Naja, und wie auch immer.
Das ist mir eben, also ich weiß nicht, ob es mir im Englischen, also im Englischen ist es mir nicht aufgefallen, im Deutschen weiß ich es gerade nicht.
Wobei ich auch nicht genau weiß,
wie. Weil ich habe es teilweise bei der BBC und teilweise bei Arte geguckt. Mhm.
Ich habe es auf Deutsch gesehen, ausnahmsweise. Normalerweise schaue ich ja sowas ungern auf Deutsch, aber da war es ja sowieso
übersetzt. Ich gucke auch ganz selten übersetzte Sachen. Also ich bin für die Synchronisationsindustrie bin ich echt nicht die Zielgruppe.
Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
Da habe ich immer das Problem, dass ich dann auch noch jemanden kenne, der da arbeitet. Sprich, wenn ich mit der ins Kino gehe, gucken wir definitiv immer auf Englisch, weil bei der deutschen Synchronisation würde sie immer die ganzen Sprecher kennen.
Ja, ja, das ist da
und
auch
die kann unangenehm. Sich dann nicht vernünftig auf den Film konzentrieren.
Ja. Das ist, geht mir auch immer so, weil ich halt auch dann Sprecher wiedererkenne und denke, ach, das ist doch der aus dem und dem und dann ist das, das geht nicht. Ja, was wir noch nicht geklärt haben, was ich unbedingt noch klären muss, ist zeitlos. Warum heißt der Titel zeitlos Doctor Who? Na klar, weil der Doctor Who zeitlos ist in verschiedenen Ebenen, weil ich das Adjektiv zeitlos auch so sonderbar finde. Das heißt nämlich eigentlich, ja, man weiß gar nicht genau, was das heißt. Man braucht das ja in so Kontexten wie, das ist zeitlos schön oder so. Also in jeder Zeit
das ist wirklich, schön. Ja, du sagst eigentlich, es ist in jeder Zeit schön, aber du sagst, zeitlos heißt ja das Fehlen von Zeit.
Ja, ja, genau.
Ne?
Wirklich, und man kann zeitlos auch nur eigentlich nur sonst als Adverb oder Prädikativ gebrauchen. Was ist zeitlos im Sinne von zeitlos schön? Was ja auch schon mal eine seltsame Sache ist, weil es eigentlich dann eine Verkürzung ist. Und aber man kann nicht sagen, zeitlose, na, vielleicht zeitlose Kleidung, ja, klingt aber komisch.
Ja.
Also ein sehr seltsames Adjektiv, beziehungsweise Adverb dann auch. Und ich fand es einfach passend für Doctor Who und deshalb habe ich das ausgewählt. Ja, wenn es sonst nichts mehr gibt, können wir auch langsam zum Ende kommen.
Ja.
Ich habe nämlich noch Berlinale Karten.
Wow.
Ich muss gleich noch ins Kino. So, man wartet auf die Verfilmung von Demon und Darknet, klar. Genau. Ja, sonst gibt es im Chat keine weiteren Fragen. Nur der Hinweis auf Spoiler. Irgendwas Wichtiges noch?
Ich entschuldige mich nicht dafür, dass ich Spoiler.
Nein.
Da gibt es von mir immer die Anmerkung, heul doch.
Sonst, also ganz herzlichen Dank an euch und wir machen dann noch was über Stricken, das müssen wir einfach.
Ja. Es wird euch wundern, aber da haben wir tatsächlich viele spannende Geschichten auf Lager, ne?
Ja.
Oh ja, so Häkelnadeln in beiden.
Oh ja, und genau, und Geschichten wie Independent Dyers, also hier Färberinnen, schon mal ihren eigenen Tod vortäuschen und so. Also wir haben zum Stricken haben wir tolle Geschichten auf Lager.
Okay, dann merken wir das schon mal vor, da können sich die Hörer schon mal freuen. Und ja, dann sage ich mal Tschüss.
Tschüss, war sehr schön hier zu sein.
Ja, und nochmal Dank an alle, die mitgeholfen haben bei den Shownotes und im Chat und so. Ja, und bis dann.